ARD Sounds.
Daniel, wir haben heute einiges zu besprechen.
Ja, könnte sein, dass die Folge heute ein bisschen länger wird.
Ein kleines bisschen. Eventuell. Wir haben 5 Bücher dabei und wir konnten uns einfach von keinem trennen. Deswegen kommen die jetzt alle hier rein.
Also ein großes Buchfestival heute bei It Reads Leap. Und das Thema, das ihr euch schon so lange gewünscht habt, ist auch dabei, nämlich Bibliotheken.
Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert, und gefeiert haben wir auch wieder live in Berlin und in Nürnberg.
Und wie?
Absolut ekstatisch, möchte ich sagen. Rauschhaft. Wir gefeiert, rauschhaft.
Ja, was wir da gemacht haben und wie ihr selbst eine richtig coole Bücherparty machen könnt, darum geht es später noch. Jetzt aber mal herzlich willkommen zu Folge 166 Eat, Read, Sleep. Ich bin Daniel Kaiser.
Mein Name ist Katharina Marenholz und wir sind Kulturredakteure beim NDR und beglücken euch alle 2 Wochen mit neuen Buchtipps. Infos auch dabei aus der Buchbranche immer gerne und Fun Facts rund um Literatur, da suchen wir auch immer was Schönes für euch raus.
Apropos Fun, es gibt auch in jeder Folge etwas zu essen oder zu trinken mit Buchbezug und diesmal war ich dran und da steckt sehr viel Fun drin.
Sehr viel Fun und sehr viel Liebe.
Und sehr viel
Arbeit.
Auch das.
Die literarische Vorspeise.
Und auch ein bisschen Alkohol.
Oh.
Es ist ein Dessert. Du erkennst es?
Ich erkenne es wieder, denn du hast es mir schon mal in Nürnberg auf der Bühne kredenzt.
Genau, es sah etwas anders aus, denn in Nürnberg auf der Bühne habe ich es im Hotelzimmer zubereitet.
Was mich ein bisschen beunruhigt hat.
Und diesmal ist es unter echten Bedingungen. Es ist eine Cremespeise, eine Herrencreme. Eine Herrencreme.
Creme klingt schon mal super.
Ja, und im Rezept stand drin ein Glas Rum.
Mhm.
Und das ist so, ich habe richtig
einen tollen. Das ist ja ein weites Feld.
Exakt.
Und ja, schmeckt es
nach Rum?
In Nürnberg hatten wir ja noch Rum-Aroma. Da hatte ich dich kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich gesagt habe, das darf man nur für Backwaren nehmen.
Ich dachte, sah dich schon wirklich gleich umkippen auf der Bühne, weil ich irgendwie etwas Verbotenes getan habe. Diese Cremespeise, die Herrencreme, was?
Ein kleines Klümpchen beim.
Ach so, oh.
Nicht schlimm.
Klümpchen. Und diese Herrencreme ohne Klümpchen ist der Hit auf der Speisekarte eines Hotels aus dem Buch, das ich heute mitbringe, nämlich Ein Stein im Bade von Daniel Mellem. Das ist so ein uraltes Grand Hotel und da findet sich eben diese Herrencreme und die spielt auch eine gewisse Rolle in dem Buch. Herrencreme übrigens, das ist ja so Puddingcreme mit Sahne, normales Dessert. Und das heißt Herrencreme, weil es eben mit Rum ist für die Kerle.
Ja, Frauen können das natürlich
Frauen
auf gar keinen Fall.
Frauen können kein Rum trinken.
Nein.
Naja. Ja, was Frauen machen und Frauen nicht machen, Frauen dürfen und Frauen nicht dürfen, genau darum geht es ja auch in dem Bestseller, den wir beide für diese Folge gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Den Bestseller haben wir diesmal nicht gezogen wie sonst. Also für alle, die neu dabei sind, wir ziehen ja immer am Ende der Folge ein Buch von der Spiegel-Bestsellerliste und von der Independent-Bestsellerliste. Alle Titel haben wir in der Dose, werdet ihr ja am Ende der Folge hören. Und das Buch muss dann bis zum nächsten Mal gelesen werden. Und diesmal haben wir ausnahmsweise keins gezogen, sondern eins ausgewählt, weil es halt ein Buch gibt, an dem niemand zurzeit vorbeikommt. Yesteryear von Carol Claire Burke. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Also mein Insta-Feed ist voll davon. Alle reden darüber. Als ich in London war vor kurzem, auch da in jedem Buchladen einen extra Tisch mit diesem Buch. Es ist auf allen Bestsellerlisten. Es ist das Buch der Stunde. Und ihr habt uns geschrieben, bitte redet darüber. Und da dachten wir uns, na gut, das muss die Bestseller-Challenge in dieser Folge sein.
Ja, und es ist ein gesellschaftspolitisches Trendthema. Es geht um die Tradwives, also die traditionellen Hausfrauen. Um wen geht es? Es geht um Natalie. Und die ist ein Internetstar, kann man sagen. Warum? Sie präsentiert sich als Hausfrau Next Level. Mit ihrer Familie wohnt sie auf einer Farm, wie aus dem Bilderbuch, der Yesteryear Farm. Und das ist wie im Märchen sieht es da aus. Ihr Mann ist ein Cowboy und die Kinder sind niedlich und folgsam, machen alles mit. Alles aus dem Bilderbuch. Wie früher bei den Pionieren in Amerika, allerdings die Luxusversion.
Also genau. Mit unsere kleine Farm in Luxus.
In Luxus, sozusagen, genau. Tradwife ist das Strichwort, also die traditionelle Ehefrau. Emanzipation war gestern. Ja, ein Rückzug zu den alten Rollenverständnissen. Und sie verkauft auf dieser Farm, auf der Yesteryear Ranch, ihre eigenen Produkte und macht damit richtig Asche. Und wir erfahren, wie es dazu kommt, wie Natalie aufwächst, ohne Vater, der die Familie verlässt und wie sie auf dem College ist und eher traditionell denkt und mit diesen jungen, emanzipierten Mädchen und Frauen in ihrer Umgebung nichts anfangen kann. Vor allen Dingen nicht mit ihrer Mitbewohnerin Rena. Die ist für sie so das Gegenbild, das ganze Buch lang. Sie ist unglücklich im Job, in der Liebe. Und seht her, sagt Natalie, was ich habe. Ich habe als Tradwife Erfolg. Ich manage das. Ich habe eine große, glückliche Familie. Ich habe das Leben, das ihr euch eigentlich wünscht. Und diesen zynischen Ton, den sie da so hat, zieht sie durch. Ihr hasst mich, aber ich zeige euch, wie es geht. Doch dann bröckelt alles und die ganze Insta-Blase fällt aus Gründen zusammen. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, die anders ist, verstörend anders, muss man sagen. Da findet sich Nazanin plötzlich auf ihrer Farm wieder, aber ganz anders, ohne Luxus, wie scheinbar vor 150 Jahren ohne
1800.
Strom. 1885, ohne Strom, ohne Auto. Der Mann, Caleb, sieht aus wie ihr Mann, ist aber irgendwie älter, härter, er schlägt sie auch. Sie hat andere Kinder und die sind zum Teil ziemlich ungnädig drauf mit ihr. Und man fragt sich so, what? Wie hängt denn das zusammen? Träumt die das? Und dann gibt es einen ungeheuren Twist, den wir nicht
auf keinen Fall spoilern.
Also das Trendthema Tradwife einmal durchgespielt. Und es gibt ja diese Frauen, die bei Insta das Hausfrauenleben ausleben, es genießen, nicht nur Kuchenrezepte, sondern diesen ganzen ideologisch aufgeladenen Lifestyle sozusagen. Auch eine Gegenbewegung zum Feminismus, so ist es ja gemeint. Das hat auch dieses Buch satirische Züge und Natalie als Erzählerin fand ich schon auch in ihrem zynischen, ironischen Ton unterhaltsam. Ein Riesenhype, Katharina, du hast es gesagt. Kannst du diesen Hype nachvollziehen?
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gelesen und ich denke immer noch drüber nach. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen für ein Buch, finde ich. Die erste Hälfte hatte wirklich diese Sogwirkung, das wird ja auch ganz viel beschrieben, sodass ich dachte, ich muss das weiterlesen. Ich weiß noch, ich war einmal irgendwie am Sonntag irgendwo draußen unterwegs und dachte die ganze Zeit, ich will zurück zu diesem Buch, ich möchte das weiterlesen. Also ich war in Gedanken irgendwie die ganze Zeit bei dem Buch. Das ist ja schon ein gutes Zeichen. Ja, ja. Und ich dachte auch gleich, Daniel muss das lesen, denn da wird ja auch sehr viel gebetet.
Ja.
Und ich finde...
Daniel muss das lesen, da wird viel gebetet.
Das ist immer mein Gedanke. Ich habe gerade schon wieder ein anderes Buch gelesen. Ich dachte so, aha, hier, Jesus kommt vor, das muss Daniel lesen. Nee, ich finde, dass die Autorin wirklich auch so gute Beobachtungen macht. Also zum Beispiel schreibt sie, apropos Beten, sozusagen die Selbstcharakterisierung von Natalie, eine Bilderbuch-Christin. Das All-American Dream Girl, ein hottes, emsiges Bienchen, das durch die abgründigen, dunkelsten Fantasien der Nation summt. Fand ich richtig gut beschrieben. Und auch zum Thema Influencer. Das Ziel eines Influencers ist es nicht, entweder sympathisch oder unerträglich zu sein, sondern beides auf einmal. Mit anderen Worten, unwiderstehlich.
Ja. Unwiderstehlich.
Und das stimmt ja auch. Und ich fand es auch richtig witzig. Also ich habe mehrmals laut lachen müssen über solche Sätze wie sie, so eine Freundin, die Natalie im Supermarkt trifft, sie sah aus, als hätte sie eine Familienpackung Aspirin geschluckt. Fand ich lustig. Ja. Auch so über diese Einrichtung. Es entsteht wirklich ein richtig schönes Bild, wenn sie so schreibt, wie sie sich das vorgestellt hat. Ihre die kaufen ja dann irgendwann diese Farm und lassen die von dem Vater ihres Mannes, lässt sie die ja finanzieren. Und sie schreibt dann, ich wollte eine in Tageslicht getauchte Badewanne mit Messingfüßen und breite Holzdielen, die aussahen, als stammten sie vom Deck der Mayflower. Und genauso, wenn man diese Accounts von diesen Tradwives in Amerika, wenn man sich die
anguckt,
genauso sieht das aus und man denkt so, ja genau, das wollten die gerne und das dann aber alles mit so einem Weichzeichner überlegt und alles mit so einem goldenen Licht irgendwie, wenn sie da ihre eigene Butter anrühren oder ja natürlich ohne Küchengeräte mit so einem leichten Quirl dann in so einer Porzellanschüssel den Teig rühren, wo man immer denkt, sag mal, hast du zu viel Zeit oder was? Also das war schon sehr, sehr gut eingefangen. Aber bei mir ließ der Reiz dann ab der Hälfte so ein bisschen nach. Ich fand den sehr viel redundant und die Charaktere auch leider ein bisschen zu eindimensional. Viele. Caleb, der Vater, da wäre so viel mehr drin gewesen, hatte ich das Gefühl.
Es ist ja der Charme dieses Buches und die große Stärke ist die Ich-Erzählerin, der wir am Anfang alles glauben. Natalie. Klammer auf und Spoiler, wir sollten hier nicht alles glauben.
Ja, ja.
Das ist sozusagen der große Twist. Und das ist ja ganz spannend. Also ich fand das auch unterhaltsam, diesen Zynismus, dieses Ironische, dieses Gehässige, wie sie ihre Umwelt beurteilt, wie sie ihr Leben in den Griff nimmt und plant, wie sie ihren Schwiegervater, einen erfolgreichen konservativen Politiker, das Geschäft vorschlägt. Okay, ich schenke dir Enkelkinder, du finanzierst uns die Farm und ich mache aus deinem Weicheisohn einen Cowboy, einen harten Kerl. Und das ist witzig zu lesen, das ist unterhaltsam zu lesen, bis Risse kommen und bis es kippt. Und diese andere 1885 Ebene, die hat Längen, die hat Redundanzen. Da dachte ich auch, ja, habe ich verstanden, obwohl ich es dann eben nicht verstanden habe. Und wir müssen über diesen Twist reden. Ich habe ihn am Anfang nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt.
Nee, ich auch nicht, aber nicht nur am Anfang nicht. Ja. Ich habe es bis zum Schluss. Ich finde, da ist aber auch wirklich so viel Unlogik. Das ist mein zweiter Kritikpunkt. Da ist so viel Unlogik irgendwie drin. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Es ist eine witzige Idee. Es ist eigentlich auch ein cooler Plot-Twist. Also grundsätzlich. Aber ich finde, es ist nicht hundertprozentig gut ausgearbeitet.
Das fand ich denn, je länger ich drüber nachgedacht habe, schon. Also am Anfang habe ich gedacht, hä, ist die von Aliens entführt worden? Ist das irgendwie so ein Laborprojekt, wo sie plötzlich so, sie fantasiert ja auch, bin ich entführt worden? Wo bin ich hier eigentlich?
Aber
und dann fand ich es aber schlau, weil sie eine unzuverlässige Erzählerin ist.
Ja,
so viel können wir verraten. Und das fand ich dann total stringent und spannend. Und auch der Twist, als es an die Tür klopft, 1885, bam, das fand ich schon super.
Fand ich ja auch. Aber trotzdem habe ich mich hinterher gefragt, wieso jetzt, wir können da ja nicht so richtig drüber reden, aber wieso jetzt plötzlich, was war denn die ganze Zeit davor und so. Naja, das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich fand zum Beispiel auch Caleb, der Mann. A, warum hat sie den überhaupt geheiratet, wenn sie den ja richtig scheiße fand von Anfang an. Das ist ja so ein totaler Loser-Typ. Sie, also da läuft ja auch sexuell irgendwie gar nichts so richtig. Und da frage ich mich auch, wo kommen eigentlich die ganzen Kinder her, by the way.
Thomas Mann.
Naja, gut. Aber trotzdem also, gewisse, also sie beschreibt ja, dass es irgendwie nicht so gut. Naja.
Nein, aber da gibt es doch die Szene. Entschuldigung, ich sag mal, Hashtag Bratenspritze.
Ja, ach ja, stimmt.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ach ja, das habe ich
Katharina.
Ja, okay, da kommen die Kinder her. Dann haben wir das geklärt. Aber dann, das ist der totale Loser. Und in dieser 1885-Version ist er ja total anders drauf. Das hat sich mir auch nicht erschlossen.
Weil wir die ganze Zeit das nur aus ihrem Blick sehen.
Aber das Hintere ja auch.
Ja, aber da hat sie ja aus Gründen einen anderen Blick, sozusagen. Ich glaube schon, sie ist...
Also du meinst, sie war vorher auch so und sie hat es nur nicht gesagt?
Sie war vorher anders. Diese Producerin, mit der der Mann, nämlich Caleb, das kann man ja verraten, ein Verhältnis hat, das kommt ja relativ am Anfang.
Ja, da geht's ja dann plötzlich.
Da sagt sie dann irgendwie ja auch, du siehst etwas anderes in deinem Mann, der ist gar nicht so dumm, du hältst ihn für doof und so. Ich glaube, das ist genau... Natalie verkauft sich uns gegenüber als die Macherin, die diese Treadwife-Ideologie nutzt, um ihr Leben perfekt zu gestalten. Also wie eine Marionettenspielerin, eine Puppenspielerin, alle an ihren Fäden zu haben. Und wir glauben ihr über lange Zeiten Strecken des Buchs und dann sind die Fäden durchgeschnitten.
Ja, aber trotzdem erklärt sich nicht, warum der Typ nicht dagegen aufbegehrt. Ich meine, wenn der dann nicht so ist, wie sie beschreibt, nicht so ein Loser-Typ ist, dann müsste er doch was tun. Dann müsste er sich doch dagegen wehren. Da würdet ihr doch sagen, Bratenspritze mache ich nicht.
Du glaubst ihr noch zu sehr am Anfang.
Du meinst, Bratenspritze stimmt auch nicht.
Doch, Bratenspritze stimmt. Bratenspritze stimmt, aber ich glaube, er ist dann vielleicht da so phlegmatisch. Und er ist ja auch in der 1885-Ebene, ist er ja immer noch phlegmatisch. Das heißt, wenn so habe ich es verstanden, also vergleichsweise, er könnte ja noch ganz anders drauf sein. Vergleichsweise, also wir glauben Natalie immer noch zu sehr. Wir sind ja, das ist ja die große Falle des Buches, dass wir auf ihren Bericht angewiesen sind und auf ihren Ton angewiesen sind. Deshalb, also ich sehe auch da Schwächen und Redundanzen.
Immerhin.
Aber, ja, natürlich, ja. Aber ich sehe, dass deshalb sind Figuren wie Caleb, haben die kein eigenes Leben, weil sie nur das Leben haben, was Natalie ihnen zugesteht.
Okay. Habe ich vielleicht ihr zu sehr geglaubt? Ich finde, ich finde trotzdem, dass ein bisschen was verspielt wurde bei dem Buch. Ich glaube, das wurde zu schnell geschrieben. Ich glaube, das wurde nicht ausreichend so lektoriert, was man da noch hätte rausholen können. Dieses ganze, diese evangelikalen Thema, was da ja auch drin steckt, dieser satirische Konservatismus, diese Politik, dass der Vater ist ja Politiker, Caleb soll auch als Präsident kandidieren. Und ich glaube, dass da noch mehr drin gewesen wäre, wenn man den redundanten Kram ein bisschen zusammengestaucht hätte und da so ein bisschen was noch ausgebaut hätte, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also die religiöse Komponente, die total wichtig ist, glaube ich, in dieser Treadwife-Geschichte, die ist dann nur so ein Grundrauschen. Es ist auch ganz klar, ist es so eine evangelikale Gruppe oder
Mormonen,
sind das Mormonen oder so, das weiß
das
man.
Das finde ich aber nicht schlimm, dass das nicht definiert wird.
Genau. da habe ich auch wieder meine These. Es ist Nathalies Blick auf die Religion, die wirklich auch nur in ihrem Leben ein Grundrauschen ist. Sie ist ja nicht wirklich überzeugte Christin, sondern sie hadert ja auch und so, sondern sie macht sich das zunutze, diese als Ideologie sozusagen. Und deshalb habe ich da kein großes Störgefühl gehabt, dann auch im Blick auf Religion. Ich sehe das, wie gesagt, als Grundrauschen, so als Resonanzraum, in dem das überhaupt nur funktionieren kann. Aber je länger ich wirklich über dieses Buch nachgedacht habe und diesen verstörenden Twist, desto besser fand ich es eigentlich.
Ach so.
Also ich hatte so eine Auf- und Abbewegung. Also wie nennt sich das? Wir sind ja keine Mathematikgeschichten. Wie nennt sich da diese
Normalparabel?
Normalparabel, aber andersrum. Also es fängt stark an, in der Mitte Redundanz und dann fängt es wieder an, besser zu werden. Ah. Für mich.
Okay, Reverse Normalparabel. Unnormalparabel.
Unnormal. Ja.
Anormal. Ja, gut. Also in der Community herrscht ja auch sehr viel Begeisterung über das Buch, vor allem weil es ungewöhnlich ist. Also viele schreiben, sowas habe ich noch nie gelesen. Dann es ist ja auch spannend. Man will ja unbedingt wissen, wie es ausgeht. Interessante Erfahrung schreiben einige. Und auch, dass es ein Buch ist mit einer super unsympathischen Protagonistin. Ja. Dass man aber trotzdem gerne liest. Ja. Das ist nämlich auch eine Kunst tatsächlich.
Stefan zum Beispiel schreibt, das Buch ist eine Strapaze im positivsten Sinne. Die zentrale Protagonistin irritiert mich maximal. Ein Hammerbuch. Genau das ist das. Eine spannende Protagonistin, die das eben schafft, jemanden zu fesseln.
Es gibt aber auch negative Stimmen in der Community. Zu viele Unlogiken, zu klischeehafte Figuren. Plot-Twist nicht überzeugend, schreiben einige. Mhm. Tatjana schreibt, den ersten Teil fand ich richtig gut, den hinteren Teil eher wirr und schnell zusammengeflickt. Und Jule hat geschrieben, es zog sich ab der Mitte. Ja, Jule, I feel you. Und wurde zum Schluss hanebüchen. Mich hat das Buch ratlos zurückgelassen. Vielleicht mit dieser neuen Erklärung von Daniel, Jule, dass wir beide anscheinend der Erzählerin zu sehr geglaubt haben. Vielleicht erscheint dir das Buch ja jetzt auch in einem anderen Licht.
Es kommen ja immer wieder von der Seite so Einwürfe. Die Schwester ruft doch an und sie denkt, was ist denn in dich gefahren? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Die Mutter distanziert sich von der Tochter. Das heißt, es gab ja diese Warnsignale schon auf dem Weg dorthin zu diesem großen Twist. Und die habe ich auch erst leider erst im Nachhinein, die Warnsignale, wahrgenommen.
Aber das ist ja wiederum wirklich ein Qualitätsmerkmal, wenn man, das gibt ganz selten Bücher, wo man sagt so, jetzt, wo ich das Ende kenne, lese ich das eigentlich den ganzen Rest nochmal anders. Ja. Ich hatte mal so ein Jugendbuch, da war das auch so, das fand ich unglaublich genial.
Und so ähnlich ist es, so fühle ich es jedenfalls.
Ja, so fühlen wir es jetzt, Daniel.
So fühlen wir es.
So fühlen wir es. Ich würde es ja auch auf jeden Fall empfehlen, weil ich es immer toll finde, wenn Bücher was Ungewöhnliches schaffen, wenn die mal anders sind als andere Bücher, ohne dass auf Satzzeichen verzichtet wird, sage ich jetzt.
Yester hier von Carol Claire Burke. Das Buch hat 464 Seiten, ist bei Heine erschienen und kostet 24 € und ist wirklich sehr gut übersetzt, sehr flüssig. Also man fühlt es, ja, man fühlt den literarischen Strom, übersetzt von Dietlind Falk und Lisa Kögeböhn.
Und die kennen wir ja, die Lisa Kögeböhn. Sie war ja schon bei uns zu Gast in Folge 84 zum Thema Übersetzung. Das war sehr interessant, hört da unbedingt nochmal rein. Wir packen euch den Link zu der Folge nochmal in die Shownotes. Und den Namen Lisa Kögeböhn hören wir heute nicht zum letzten Mal.
Ja, da jetzt schon mal der Tipp, wenn ihr bei Instagram seid, dann schaut euch mal ihr Profil an. Die erzählt so spannende Sachen übers Übersetzen, auch über das Cover von Yester hier zum Beispiel.
Ja.
Welches das amerikanische Cover ist, welches das englische Cover ist und das deutsche, das im Vergleich zu den angelsächsischen Covern sehr abstrakt ist, also vergleichsweise abstrakt.
Ja.
Ganz interessant.
Ja, sehr interessant. Ja, genau. Und Lisa hat nämlich auch das Buch übersetzt, um das es jetzt geht. Und das ist totaler Zufall. Ich habe es tatsächlich erst bei der Vorbereitung der Folge irgendwie so richtig realisiert. Alle, die schon mal eine Live-Session von uns besucht haben, wissen ja, dass wir auch für die Bühne immer einen Bestseller auswählen, weil wir die Shows ja nicht in unserem normalen Folgenrhythmus machen und deswegen funktioniert das halt mit der Auslosung da nicht. Deswegen suchen wir da auch immer einen aus. Und wir waren in Nürnberg beim großen ARD Sounds Festival und da haben wir ausgewählt die Namen von Florence Knapp. Und weil das auch so ein richtig schönes Diskussionsbuch ist, wollen wir euch das in dieser Folge nicht vorenthalten. Ihr kriegt heute also sozusagen zweimal eine Bestseller-Challenge von
uns. Two in one. Und wir werden öfter mal gefragt, habt ihr auch Bücher, die sich in besonderer Weise für Diskussionen in Lesekreisen eignen? Und das hier ist auch so ein Buch, genauso wie Yester hier. Ich empfehle, gleich am Anfang mal zu überlegen, wie euer Name, euer eigener Name, euer Leben geprägt hat. Und zu dieser Frage kommen wir beide nämlich sehr schnell in unserer Diskussion auf der Bühne. Die Namen von Florence Knapp. Und das swooshen wir jetzt mal auf die Bühne nach Nürnberg.
Es geht um die Geschichte von Cora. Und Cora hat zwei Kinder, eine Tochter, Maya, und einen neugeborenen Sohn. Und sie hat einen gewalttätigen Ehemann. Es ist eine total toxische Beziehung, der ist total fies, ganz schlimm. Draußen ist er ein ganz beliebter Arzt, alle lieben ihn, und zu Hause ist er, man muss es sagen, ein Monster. Und er schlägt sie und er misshandelt sie. Und er möchte, dass dieser neugeborene Sohn so heißt wie er, Gordon. Alle Männer in der Familie heißen Gordon, und er hat viel zu tun und ordnet an, dass Cora zum Standesamt gehen soll, ihn da anmelden soll unter dem Namen Gordon. Sie findet den Namen Gordon aber erstmal ästhetisch doof. Zitat, Cora mochte den Namen Gordon noch nie. Weder das Krachen am Anfang, das sie an Bonbons beim Zerkauen erinnert, noch den dumpfen Ton am Ende, als würde man eine Sporttasche hinpfeffern. Gordon. Und das ist es ja nicht allein, sondern dieser Name steht eben in dieser Familie für Tradition, für toxische Männlichkeit, für gewalttätige, dominante, patriarchale Thermik. Und was macht Cora jetzt? Sie geht zum Standesamt, und da teilt sich das Buch in drei Stränge. Das Buch erzählt drei unterschiedliche Geschichten mit drei Namen. In der ersten Version lässt sich Cora von der Tochter Maya spontan inspirieren, und sie nennt den Sohn Bear, also Bärchen. Ein ganz niedlicher, blumiger Spitzname, der plötzlich dann beim Standesamt in der Anmeldung steht. Im zweiten Strang nennt sie ihn Julian. Es ist ihr Lieblingsname, ein Kompromiss, denn Julian heißt Himmelsvater. Also sie nimmt diesen Traditionsgedanken auf und will aber noch Raum schaffen für ein eigenes Leben für Julian. Und in der dritten Version des Buches nennt sie ihn Gordon, wie den Vater. Drei Namen, drei unterschiedliche Leben. Wie geht es weiter? Und wir begleiten jetzt diese Familie, diese Jungs, die einer ist, aber mit drei Namen, von der Geburt 1987 bis in die Fastgegenwart 2022, also 35 Jahre. Und es geht dramatisch los. Der Vater reagiert unterschiedlich auf die Namen natürlich. In der Bear-Welt vom Bärchen schlägt Gordon Cora halb tot und sie trennen sich.
Willst du das jetzt schon alles verraten?
Alles nicht verraten. Nee, nicht alles verraten. Genau. Also, wir haben unterschiedliche, also es ist klar, dass natürlich das Aufmüpfige oder die Auflehnung. Es gibt unterschiedliche Lebenswege, die radikal unterschiedlich sind. Und wir begleiten diese drei unterschiedlichen Lebenswege, was Namen mit Menschen machen und so ein Schicksal, eine Familienkonstellation mit Menschen macht. Hast du, Katharina, die Namen deiner Kinder nochmal reflektiert?
Nee, ich stehe voll zu den Namen und ich glaube ja auch nicht an diese Theorie. Weißt du, was dein Name bedeutet?
Gott ist mein Richter.
Ja, und ist das ja so, das passt natürlich jetzt so theologisch.
ich finde, ich habe nie mit meinem Namen, doch am Anfang habe ich mit meinem Namen gefremdelt. Ich wollte immer so Marco heißen und Markus wie alle. Daniel hatte in meiner Hut was Exotisches, aber mittlerweile gibt es ja auch wie Sand am Meer.
Aber die Bedeutung ist ja für dich jetzt
nicht. Nee, die Bedeutung ist da nicht wahnsinnig entscheidend. Ich habe mich schon gefreut, meine Eltern haben das gewählt wegen des Daniels in der Löwengrube vor allen Dingen. Und Katharina, die Reine.
Ja, was soll ich sagen?
Stimmt.
Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, weiß ich, da finde ich mich nicht wieder in dieser Deutung, aber man wächst auch in seinen Namen rein. Also ich kenne ganz wenige Menschen, die sehr doll mit ihrem Namen hadern. Manche haben ja zwei, also ich habe auch zwei Namen. Und ich kenne Menschen, die dann irgendwann im Teenageralter ihren zweiten Namen nur noch benutzen.
Nämlich Katharina. Lustig.
Christina.
Katharina Christina.
So, zurück zum Buch. Was war nochmal die Frage? Du hast ja, ob ich mit meinem Namen, du hast noch gar nicht gefragt, wie ich es finde. Frag mal, wie ich es finde.
Wie findest du es, Katharina?
Weißt du was, ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin bei diesem Buch so ein bisschen unentschieden. Es gibt ganz viele Sachen, die ich ganz toll finde. Erstmal, es ist sehr gut geschrieben und es ist was Besonderes in a good way. Also es ist ja schon eine Art von Experiment, diese drei Geschichten zu erzählen, die gleiche Person in drei verschiedenen Varianten. Und 35 Jahre hast du gesagt, also es geht dann, sind dann halt immer relativ kurze Kapitel pro Name sozusagen und dann switcht man immer 7 Jahre voraus. Das finde ich eigentlich eine coole Idee und ich finde auch, dass diese Situation mit dem gewalttätigen Mann sehr gut beschrieben ist. Also sie schreibt, fand ich zum Beispiel einen tollen Satz, Cora verbringt ihr Leben damit, ja kein Streichholz an Gordons Wut zu halten und verteilt dennoch überall Benzin. Also dieses, dass man ja gar nicht rauskommt aus dieser Situation. Also sie ist nicht in der Lage, da wieder rauszufinden, obwohl sie versucht, es ihm recht zu machen. Und auch die Tochter ja auch schon so
drauf ist, dass sie immer so freundlich und besänftigend ist, so damit er gar nicht erst einen Wutanfall bekommt. Und das klappt halt trotzdem nicht, weil er findet immer irgendwo einen Grund. Und ich finde schon, dass das sehr gut beschrieben ist. Ich fand es schwierig, die Orientierung zu behalten in diesen verschiedenen Personen, weil da ja auch noch andere Personen mitspielen. Also die Großmutter, ein Mädchen, was in der einen Variante die Freundin von dem Jungen ist, in der anderen nicht, aber die kommen halt immer vor. Und dann dachte ich so, okay, in welchem Leben bin ich jetzt? War die jetzt eigentlich, ist diese Person X, ist die eigentlich in dieser Version tot oder lebt die? Sind die, kennen die sich schon oder kennen die sich noch nicht? Das fand ich schon ein bisschen schwierig.
Das stimmt, aber ich hatte dann gedacht, ah, das ist doch Teil des Spiels, des Wirtschaftsspiels. Ja. Also die, wenn zum Beispiel Julian lernt Mädchen kennen und die taucht in einem anderen Leben von
Ja, ja, na klar, das
auf.
Ist schon Teil des
und
Spiels.
Das ist, aber genau. Es ist und auch die Großmutter, die einen irischen Namen hält, nämlich Shirva, also Silvia, das spielt, diese Namensebene, das spielt ja auch eine Rolle. Das ist schon verwirrend und man muss überlegen, oh, wo bin ich gerade? Das ging mir schon auch so. Aber ich fand eben, dass es, das Gedankenspiel ist wirklich Fleisch und Blut geworden. Den Eindruck hatte ich schon, das sind wirklich ganz mitreißende Charaktere. Das ist nicht holzschnittsartig, auch wenn es so, wenn wir kurz den Plot erklären, wenn es so klingt, das ist so ein bisschen karikaturenhaft. Ja, Bär ist natürlich der gute, nette Traummann, der Verständnis für Frauen hat und so. Es ist schon sehr differenziert und sehr empathisch und sehr gefühlvoll erzählt, diese Geschichte. Mit ganz spannenden Einzelheiten und Facetten. Und das fand ich schon dafür, dass es ja ein gedankliches, sehr theoretisches, fast schon philosophisches Experiment ist, finde ich das schon einen sehr, sehr, sehr satten, mitreißenden Roman.
Ja, also dadurch, das ist das ja nicht lang, das Buch ist, glaube ich, so ungefähr 330 Seiten. Ja. Das heißt, man hat pro Geschichte ja so nur so 110 Seiten. Und ich fand schon, dass es an einigen Stellen, also holzschnittartig nicht, aber schon sehr reduziert ist. Da muss halt auch alles relativ Schlag auf Schlag passieren. Leute kennenlernen, Schicksalsschläge passieren, so, ne, weil ja gar nicht so viel Zeit ist. Ich habe es ja angefangen, vor der Leipziger Buchmesse. Und da habe ich ja noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das weiterlesen kann, weil ich mich so aufgeregt habe über diesen schrecklichen Gordon. Und ich dachte mal so, geh doch weg von diesem schrecklichen
Und das
Typen.
Ist eben, das geht eben nicht.
Ja,
man
ich weiß,
kann eben
das
nicht
weiß
eins,
ich ja.
ja.
Das weiß
Und
ich
das
ja.
fand ich aber so gut beschrieben,
ja,
weil man eben nicht
ja auch.
110 rufen kann.
Ja,
das geht eben nicht.
Das fand ich ja, das weiß ich doch auch. Das fand ich ja auch. Aber ich habe mich trotzdem so aufgeregt und ich fand es so schrecklich beklemmend, auch gerade mit den Kindern und dann mit diesem, das am Anfang war so eine Situation, wo ich dachte so, boah, tut dir jetzt diesem neugeborenen Kind was an? Und ich konnte es einfach gar nicht aushalten. Und dann haben aber alle gesagt, lies es weiter und jetzt muss ich es ja eh lesen. und ich bin auch froh, dass ich es gelesen habe. Es ist echt gut geschrieben, dieses
Setting.
Und es
ist ein, wie ihr merkt vielleicht, und man kommt ja sehr schnell darüber ins Diskussions übers Leben und über den eigenen Namen. Und ich würde das nicht so skeptisch beurteilen wie du. Ich glaube schon, dass der Name, der Klang des Namens und die Bedeutung des Namens, also jetzt nicht die wörtliche Bedeutung und Übersetzung des Namens, aber sozusagen die, ich sag's mal,
was meinst du denn, was das bei mir jetzt, so was habe ich denn so für eine Aura?
Du hast
durch
schon,
meinen Namen.
Naja, so Katharina hat ja schon so was sehr klar, oder?
Na?
Was sehr Klares.
Vorsicht.
Und etwas sehr, sehr Stringentes. Katharina, gestern einer Rezeption im Ramadan. Und sagen wir so, wir sind ja unter uns. Das war jetzt von der Kundenfreundlichkeit ausbaufähig. Und hier Name und dann, das habe ich doch eben schon gesagt. Und Katharina hat dann gesagt, und das ist schon etwas, was für den Namen steht, freuen Sie sich nicht, dass wir hier sind. Ich habe den...
Ja.
Ich sag, pass auf. Ich habe nicht so den Eindruck. Und das ist etwas, das kann ich mir vorstellen, das macht eine Katharina.
Okay.
Peggy sehe ich nicht so. Also vielleicht ist der Name schon mit dir so verbunden, aber ich glaube schon, also zu dir passt der Name auch
Na
ganz gut.
Gut.
Ich war auf einer Schule, auf einem Katharineum und dann bedenke, dass du ein Katharineer bist, denn Katharos heißt rein. Also das kommt schon mit einer Welle und ich finde schon, also mit einer guten Welle, ja. Ich glaube schon, dass der Name was aussagt und auch etwas transportiert und das beeinflusst. Das war ganz witzig. Es fielen ja die Namen Peggy und Anastasia als Alternativen für Katharina.
Ja.
Und nach der Veranstaltung kam eine Frau auf mich zu und sagte, weißt du was, ich heiße Peggy. Und dann sagte sie, sie hat mittlerweile mit ihr und ihrer Mutter wegen dieses Namens ihren Frieden gemacht. Das heißt, es ist schon so, dass Namen das Leben prägen.
Und weißt du, als Kind wollte ich unter anderem immer sehr, sehr gerne Peggy heißen,
Nein.
weil so sehr viele... Mädchen bei Enid Blyton heißen. Peggy wollte ich heißen, Jennifer, oder Bobby oder Trixie. Also das wäre für mich ein Traum gewesen, so zu heißen.
Ja,
also ich habe gar keine negativen Assoziationen.
Nein, nee, negativ muss nicht. Ja nicht sein. Aber trotzdem ist es ja, ist es schon noch eine besondere Prägung. Das heißt, du hättest dann eine Enid Blyton-Abenteuerprägung gehabt. Und jetzt hast du eine Katharina-Prägung.
Ja.
Florence Knapp, die Namen, auch übersetzt von Lisa Kögeböhn. Das Buch hat 352 Seiten, ist bei Eichborn erschienen und kostet 24 Euro. Wir hatten in Nürnberg auf der Bühne nicht nur Anastasia, Peggy und Katharina dabei, sondern auch Daniel, nicht nur mich, sondern immerhin auf dem Buchdeckel Daniel Mellem mit seinem neuen Buch Einstein im Bade. Daniel Mellem ist ja sozusagen unser Eat, Read, Sleep Physiker.
Ja. Ja,
also promovierter Physiker und Autor. Der war schon mal dabei bei unserer Mathe-Folge.
Und hat mit uns eine Rakete abgeschossen.
Genau.
Das war sehr erfolgreich.
Folge 143. Und wir hatten auch schon seinen ersten Roman bei uns im Podcast, Die Erfindung des Countdowns. Und jetzt eben das neue Buch, wieder mit Physikthematik, Einstein im Bade. Worum geht es? Bad Nauheim, 1920, Physikerkongress. Und alle wichtigen Leute sind da. Max Planck ist da, schon auf Seite 10 oder so, nackt in seinem Hotelzimmer. Einstein ist da und auch sein großer Konkurrent Philipp Lennart ist gekommen. Die großen Alpha-Tiere der Physik, und sie diskutieren natürlich und streiten vor allem um eines, um die neue Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und das ist ein großes Alpha-Tier-Gehabe in diesem kleinen, beschaulichen Kurort Bad Nauheim. In einem alten Hotel, ein bisschen aus der Zeit gefallen, im rastenden Kranich untergekommen. Und es droht eine Eskalation, und die fürchtet der liebe Hoteldirektor Kleberger. Der ist schon ein älterer Herr, und er fürchtet um die Ruhe im Hotel und versucht jetzt, die Streithähne an einen Tisch zu bekommen. Nämlich Philipp Lennart und Albert Einstein. Und er geht immer hin und her und versucht zu vermitteln und versucht, sie an einen Tisch zu kriegen. Und das findet seinen Höhepunkt in einem Badehaus. Also er geht von Badezuber zu Badezuber im Handtuch um die Hüfte geschwungen. Es hat ein bisschen Unsorgqualität. Es ist ein leichter, unterhaltsamer Roman, und wir erfahren das alles aus der Perspektive des Hoteldirektors Kleberger, der einen sehr gespreizten Stil hat, so wie ein Hoteldirektor 1920 wahrscheinlich im Kurort Bad Nauheim gesprochen hat. Und wenn man sich einmal in diesen Sound eingegroovt hat, ist das wirklich ein sehr lustiges Unterfangen. Und gleichzeitig gibt es eben auch noch zwei Ebenen, die so ein bisschen ernster sind. Es geht eben um Physik, um die Auseinandersetzung, um die Relativitätstheorie. Und die war wahnsinnig ideologisch aufgeladen. Kurz vor dem Physikerkongress gab es in Berlin einen völkischen Kongress. Und da hat man gesagt, diese Relativitätstheorie, das ist keine deutsche Physik, das ist jüdische Physik. Und das war also wirklich ein antisemitischer Impuls. Und Albert Einstein hat zurückgekeift, in der Berliner Zeitung hat einen Artikel geschrieben. Das ist sozusagen, das brodelt alles im Hintergrund. Es hat auch einige traurige Momente, denn man fragt sich, warum dieser Direktor Kleberger, der schon älter ist, warum der sein ganzes Leben allein ist. Und das hat auch etwas mit Zeit ist relativ zu tun, nämlich, dass er mit seinem Hotel und mit seiner Lebensweise ein wenig aus der Zeit gefallen ist. Das Hotel 1920, die anderen Grand Hotels haben alle schon Telefon und einen Lift. Und der rastende Kranich lebt immer noch von seinem Renommee, weil Bismarck irgendwann mal einen Tee getrunken hat in diesem Hotel. Ein wunderschönes Buch über Physik, und man muss nichts über Physik verstehen, glaube ich.
Ein bisschen Physik kommt schon auch vor.
Kommt vor, aber Direktor Kleberger hat so viel Ahnung von Physik wie wir, glaube ich.
Das stimmt. Aber es gab schon die eine oder andere physikalische Passage, wo ich dachte so, naja. Aber entscheidend, was du gesagt hast, dass man sich erstmal an den Stil gewöhnen muss, wie der spricht. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn für ein seltsamer Ton? Aber wenn man da so ein paar Seiten gelesen hat, ich glaube, nach 10, 20 Seiten war ich dann drin. Mhm. Und dann ist das auch eine Kunst, was Daniel Mellem da gemacht hat. Ja. Also das muss man ja erstmal so einen ganz anderen Ton von einer Person finden und das komplett durchzuziehen. Und das ist ihm sehr gut gelungen, finde ich.
Ein Buch, bei dem man, finde ich, viel lachen oder, dein Lieblingswort, schmunzeln kann. Ach. Und aber auch die eine oder andere Träne verdrücken.
Ja, ich weiß, du hast wieder ein bisschen geweint. Ich nicht, aber gut, macht euch selbst ein Bild.
Daniel Mellem, Einstein im Bade. Das Buch hat 272 Seiten, ist bei Kain und Aber erschienen und kostet 26 Euro. Euro. Und da gibt es nicht nur eine leckere Herrencreme, sondern hat auch ein schönes Cover.
Ja, wollte ich gerade sagen, das Cover ist wirklich schön mit so richtig silbriger Schrift und einem sehr schönen Grand Hotel.
Genau.
Cover war ja auch das Thema in der letzten Folge und wir haben dazu von euch einige Rückmeldungen bekommen, die ich ganz interessant fand. Lutz hat uns geschrieben und meint, dass der Buchrücken ein zu oft unterschätztes Designelement eines Buches ist. Er schreibt, wenn ich im Buchladen stöbere, erregt der Buchrücken oft noch vor dem Titel meine Aufmerksamkeit. Cover und Klappentext bekommen ja sowieso erst eine Chance, wenn ich das Buch aus dem Regal genommen habe. Das stimmt natürlich, es sei denn, sie liegen irgendwo auf dem Tisch rum. Jetzt schauen wir mal den Buchrücken von Einstein.
Aber bei diesen BookTok-Büchern, die werden ja daraufhin schon konzipiert, ne? Dass sie auch besonders schön mit Buchrücken
nebeneinander aussehen. Ja, dass das so ein Bild ergibt, genau. Dies hier ist jetzt
Einstein im Bade, ja, das ist so mit silberner Schrift, der Buchtitel und der Autorname in Orange. Also da wäre noch was gegangen.
Ja, hier bei den Namen finde ich ganz schön, weil das Cover im Grunde auf dem Buchrücken aufgenommen wird. Also alle Elemente, das ist ganz schön.
Und wir haben auch noch Hinweise von Leuten aus dem Business bekommen, die sagen, oft sind es in den Verlagen gar keine eigenen Abteilungen mehr, die diese Cover anbieten, sondern das sind immer wieder externe Agenturen, die machen ganz viele Angebote und wenn es dann genommen wird, dann bekommen sie Geld und nur dann. Das ist schon ein interessantes Geschäftsmodell.
Also die pitchen so Vorschläge und das ist wirklich interessant, weil normalerweise kriegt man ja für einen Pitch auch ein bisschen Geld. Ja, wusste ich nicht. Müssen wir vielleicht nochmal nachfragen.
Eat, Read, Sleep recherchiert.
Genau. Und dann haben wir noch ein Buch dabei, und zwar Die Riesinnen von Hannah Heffner. Und da gucken wir auch mal gleich schnell auf den Buchrücken. Der ist so ein bisschen grau mit weißer Schrift und in Orange die Autorin. Ja, wäre mir vielleicht im Regal nicht so aufgefallen.
Hätte ich nicht mitgenommen. Also nur vom Buchrücken her.
Vom Buchrücken her. Nicht, aber ein Glück waren wir darauf nicht angewiesen, denn es ist auf eine andere Weise zu mir gekommen, das werdet ihr gleich hören. Denn wir beamen uns jetzt nochmal nach Nürnberg, weil ich nämlich gerne möchte, dass ihr jetzt zu Hause quasi live dabei seid. Wie unglaublich nervös ich war da auf der Bühne, weil ich so Angst hatte, dass Daniel mein Buch nicht gut findet.
Das Buch wurde mir auf der Leipziger Buchmesse in die Hand gedrückt von einer Mitarbeiterin vom Penguin Verlag, so eine ganz, ganz nette. Und die meinte, hier, ich glaube, das ist was für dich, aber lies nicht den Klappentext. Das Buch ist viel besser als der Klappentext. Habe ich natürlich trotzdem gelesen. Fand ich auch gar nicht so schlimm, den Klappentext. Der ist so einigermaßen allgemein, weiß ich jetzt gar nicht, was sie daran so schlimm fand. Was mich viel mehr abgeschreckt hat, war, dass es ein Dorfroman ist. Das ist ja eigentlich eher Daniels Turf. Und dass es im Schwarzwald spielt. Nichts gegen, sind Leute aus dem Schwarzwald hier? Nichts gegen Schwarzwald.
Ist mega da.
Findest du?
Ich fand jetzt im letzten Drittel.
Das Buch oder den Schwarzwald?
Den Schwarzwald, kam doch ganz gut weg.
Ach so, ja, nee, in dem Buch kommt der gut weg. Ich meine jetzt bei mir persönlich.
Ach so.
Ich hab's ja nicht so mit Wald. Ich mag ja so Weite und Meer und so. Und Wald finde ich schwierig. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch rangegangen. Es geht um drei Frauenschicksale, drei Generationen. Da ist erstmal Lise, die lernen wir in den 60er Jahren kennen. Da ist die so Mitte 20. Hat so einen bossy Mann, der nicht redet mit ihr. Also man hat es sofort vor Augen. Eine der schlechteren 60er Jahre Ehen. Er ist Metzger, den Eltern gehört die Metzgerei, dann kriegt sie ein Kind, Cora, und dann stirbt der Mann und Lise übernimmt dann die Metzgerei. Sie weiß auch nicht so richtig, was sie jetzt machen soll, der Mann ist gestorben. Man könnte kurz denken, sie kann jetzt ihrem Leben einen Twist geben, da ist auch noch so ein anderer Mann im Dorf, wo man denkt, so, da könntest du doch vielleicht dein Glück finden und so, aber nee, sie ist halt weiter auf dieser Pflichtschiene und verbietet sich im Grunde alle Träume. Und dann Cora, ihre Tochter, ist wie die Mutter übrigens groß und dünn, deswegen heißt es die Riesinnen, weil alle diese Frauen sind ganz groß und ganz dünn und rothaarig, werden auch in dem Dorf immer so ein bisschen verspottet, zumindest diese beiden, sind so Außenseiter. Und Cora ist so ein Revoluzzerkind, die will unbedingt weg aus diesem kleinen Dorf Wittenmoos im Schwarzwald und geht dann auch weg, direkt nach der Schule, ohne Plan, Hauptsache weg, erst nach Paris, dann nach Amsterdam, Italien. wird dann, ich glaube, das kann man spoilern, oder? Mit dem.
Ach, das können wir plötzlich spoilern, genau, ja.
Ja, aber das ist ja, kann man, das ist
ja, jetzt irgendwo von Daniel, muss das
sanktionierte Spoilerung von Daniel, wird dann schwanger und geht zurück nach Wittenmoos. Ja. Also irgendwie widerwillig, weil sie fühlt sich selber gescheitert in ihrem Plan, in die große weite Welt hinaus zu wollen und da ihr Glück zu machen. Und dann kriegt sie also ihr Kind, Eva, ihre Tochter, auch groß und rothaarig, aber ganz anders wieder. Der fällt es ganz leicht in dem Dorf, die hat viele Freunde, ist gut in der Schule. Sie liebt auch das Dorf, sie mag diesen Ort, sie mag den Wald und denkt dann irgendwann, sie muss raus. Also es wird von ihr erwartet, weil ihre Mutter das ja so propagiert hat, studiert dann tatsächlich in einer Stadt, lernt einen Mann kennen, aber merkt dann irgendwann, das ist gar nicht ihr Traum. Sie will in diesem Dorf bleiben. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, das ist lustig, ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Und ich habe so die erste Seite gelesen und dachte so, weiß ich jetzt nicht. Zweite Seite gelesen, dritte Seite gelesen, fand super. Wirklich, ich fand es einfach super und ich habe das in einem Rausch durchgelesen auf dem Balkon und es war mir fast egal, wovon es handelt. Ich habe es einfach so gern gelesen.
Ich zieh dich noch ins Team Dorf Roman. Ich merke das, das ist ein guter. Ich habe es auch geliebt von der ersten.
Oh, ich bin so froh, Daniel, oh mein Gott.
Ja, natürlich. Also, man kann ja.
Ich dachte, es kommt die Rache für Sanditz.
Nein. Die Rache für Sanditz, nein.
Ach.
Die kleine Welt mit den großen Abgründen, das ist Dorfroman. So war es bei Tommy Girls im Schnee, so ist es bei Ewald Ahrens und so ist es auch bei Dörte Hansen und so ist es auch hier. Also wirklich wunderbar erzählt, auch im Ton, gerade im ersten Drittel, Schwarzwald, 60er Jahre, diese Wortkargheit, diese Satzfragmente, die sie sich zu Pesten, muss man ja sagen. Und dieser Ton färbt auch ab auf die ganze Syntax und auf den Ton des Buches.
Ja, das hat ist so einen
unglaublich.
Rhythmus.
Also der Schatten des Schwarzwalds fällt sozusagen auf diesen Text. Das ist total irre gemacht. Und dann wirklich wunderschön, ein wunderschöner Satz. Sie heißen ja Riesinnen als Spitzname, weil sie auch Riesberge heißen. Also es ist also einmal, weil sie körperlich groß sind. Und sie sagt dann einmal, Lise, sie kennt das Gefühl, wenn man nicht in die Welt passt, als hätte der liebe Gott einen über den Rand hinausgemalt.
Ja.
Habe ich gleich für meine nächste Predigt notiert, sage ich mal. Was für ein Bild. Also die Riesinnen über den Rand hinausgemalt. Und da gehen ja sofort 100 Synapsen irgendwie, springen an. Wie ist das bei mir? Wo bin ich über den Rand rausgemalt? Wo fühle ich mich wohl? Wo ist mein Rahmen und wo wachse ich drüber hinaus? Fand ich mega. Und dann auch dieses über den Rand hinausgehen. Lise geht ja auf so eine AKW, Anti-AKW-Demo. Und da hat sie ja plötzlich auch so ein Ereignisfenster. Ein Typ sagt, geh doch weg, du kannst es. Hat sie Schiss. Will sie nicht. Und dann ganz anders eben bei Cora, die macht Interrail. Und diese Kapitel haben einen ganz anderen Ton.
Ja,
die sind
irre,
so energiegeladen, das ist ein Adrenalinpool. Also Amsterdam, Paris, irgendwie, sie
wirft
dann irgendwas ein, Männer.
Drogen.
Hießen sie Jasper, Mette. Ich bin nicht so weit rausgekommen. Da habe ich gedacht, ach schade, da wäre ich auch ein anderer Mensch. Ich habe es nach Neun Dettelsau geschafft.
Aber du warst auch schon mal in Paris.
Ja, aber nicht als nach dem Abi, so jung und so, wo sozusagen Entscheidungswege. Hast du das gemacht?
Nein.
Nee?
Reisen ist für mich eigentlich immer außerhalb meiner Komfortzone. Ich mache es aber trotzdem, weil ich hinterher immer sehr froh bin.
Dafür reist du aber ganz schön viel.
Ja,
irgendwie
siehst du?
Immer. Insta
ich challenge mich halt.
Ich finde, diese Resilienzen, die drei entwickeln, die sind ja auf sich gestellt immer. Und auch übereinander oder gegeneinander. Also Eva muss sich ja auch behaupten gegenüber Cora, ihrer Mutter und ihrer Großmutter Lise. Das ist wirklich ganz plastisch und toll und mitreißend geschildert. Ich sag's nochmal, der Ton, es hat mir wirklich gefallen.
Es ist wirklich irre,
das ist
oder?
Super. Da schmecken Äpfel nach Keller, altem Rucksack und Kindsein. Und das finde ich irgendwie echt ganz stark. Hinten raus ein bisschen viel Personal.
Ja, es hätte ein bisschen kürzer sein können.
Ja,
insgesamt.
Aber wo bin ich in dieser Welt? Wunderbare Figuren, interessante Figuren. Ich sag mal, das war für mich 10 von 10 roten Schwarzwaldhutbommeln. Das war.
Ich bin so froh.
Ja.
Ist es deine Hirschko 26?
Nein, ja.
Die kann man nur im Dorfromangenre verteilen, die
Hirschkuh. Also Hirschkuh, weil das war ja hier draußen von Martina Behm, da taucht eine Hirschkuh auf und das war einfach so ein schöner, mitreißender Dorfroman. Und in diesem Fall, ja doch, das hat Hirschkuh, das also ist sozusagen dieselbe Tiergruppe.
Ja, doch.
Katharina, warum eigentlich die Angst? Was kann man an einem guten Dorfroman nicht mögen?
Ja, lustig. Ist auch, als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, dann für die Folge, habe ich auch gemerkt, wie angespannt ich war, als ich nur den Plot erzählt habe. Weil, also pass auf, kennst du das, dass man Bücher ganz schnell und atemlos liest und einfach super findet? Und dann klappe ich so zu und denke, ich habe gar keine Post-its reingemacht, ich habe gar keine Sachen markiert, keine Sätze, keine Stellen, gar
keine.
Und dann entscheidet sich irgendwann so, okay, ich bring's mit in den Podcast. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt gar keine richtige Begründung, warum ich das gut finde, wenn Daniel mir jetzt 1000 Argumente dagegen präsentiert. Was sage ich denn dann? Das passiert mir wirklich selten, dass mich die Sprache so begeistert in einem Buch, dass mir fast egal ist, wovon es handelt. Und das war halt so, dass ich das wirklich so schnell durchgelesen habe und dachte so, ach, so schön. Und dann musste ich halt nochmal lesen, um mich so ein bisschen zu munitionieren für den Fall, dass du gesagt hättest, ja, nee, das finde ich doof, weil und so. Und dann hätte ich gesagt, ja, aber und dies hier und diese Person richtig gut gezeichnet.
So viele Gedanken machst du dir da immer vor,
manchmal.
Bei der Folge.
Ja, wirklich? Ja, guck mal, siehst du mal.
Ja.
Das ist mein Herzblut, was da drin steht.
Ja, total.
Ja. Hätte ich noch gesagt, ja, und diese Enge der 60er Jahre, ganz toll beschrieben.
Ja, ist es ja auch.
Du warst ja dann zum Glück meiner Meinung. Ja. Brauchte ich das alles?
Ja, genau. Die Riesinnen, lest es, kauft es, besorgt es euch, leiht es euch, egal wie. 416 Seiten. Das Buch ist bei Penguin erschienen und kostet 24 Euro. Also jetzt in euren Buchhandlungen. Und wenn ihr dann schon mal da seid, in eurer Lieblingsbuchhandlung um die Ecke, dann dürft ihr eines nicht vergessen.
Dann haltet mal Ausschau, ob da ein blauer Aufkleber oder ein blaues Plakat an der Tür oder im Fenster ist mit dem Aufdruck Eat, Read, Sleep Buchladenexpedition. Denn dann nimmt dieser Buchladen teil an unserer großen Sommeraktion für den unabhängigen Buchhandel. Wir wollen nämlich gerne, dass ihr für uns die schönsten unabhängigen Buchhandlungen entdeckt. Und dazu gibt es an den teilnehmenden Buchhandlungen auch so einen kleinen Explorer-Pass. Der sieht aus wie ein mini kleiner Reisepass in Blau. Ich bin sehr stolz drauf. Ich habe ein bisschen mitdesignt.
Ja.
Den bekommt man da und da drin kann man 3 Stempel sammeln von unabhängigen Buchläden. Und wenn man alle gesammelt hat, nimmt man an einer großen Verlosung teil. Wir möchten gerne, dass ihr diese Buchläden entdeckt, dass ihr guckt, was haben die Besonderes. Wir haben ja schon oft jetzt in unseren Folgen darüber gesprochen, dass die auch besondere Konzepte haben, dass ihr die entdeckt, dass ihr vielleicht mit den Buchhändlern und Buchhändlerinnen ins Gespräch kommt oder mit anderen Kunden, die da gerade sind und euch ein bisschen austauscht, weil wir wollen ja nicht nur euch Bücher empfehlen, sondern wir möchten ja gerne, dass das Lesen ein kommunikatives Element wird in eurem Leben.
Es machen 500, mehr als 500
mehr.
Buchhandlungen
mit. Mehr!
Viel mehr! Mehr als 500 Buchhandlungen mit. Wir haben wirklich einen Ansturm erlebt. Das Bedürfnis ist groß, mit euch ins Gespräch zu kommen, von euch entdeckt zu werden. Also macht mit diesen ganzen Sommer bei unserer Buchhandelsexpedition.
Genau. Informationen dazu gibt es auch bei uns im Internet.
Da gibt es auch eine Karte mit allen teilnehmenden Buchhandlungen.
Genau.
Und die wächst auch ständig.
Die wächst ständig und den Link dazu findet ihr natürlich, ihr könnt es euch denken, in den Shownotes.
Ja, Buchhandlungen, erkennbar, wichtiges Thema. Und ein anderes wichtiges Thema, das euch besonders am Herzen liegt, nämlich Bibliotheken. Da haben wir ganz viele Mails bekommen, denn Bücher, wir wissen das, die haben schon ihren Preis. Und da ist es auch gut, öffentliche Bücherhallen zu haben, Bibliotheken, bei denen man sich Lesestoff auch leihen kann.
Übrigens, bei uns in Braunschweig hieß das immer Bücherei.
Ah.
Hier in Hamburg heißt es Bücherhalle. Bibliothek ist, glaube ich, so ein bisschen übergreifend, aber das Wort Bücherhalle kannte ich gar nicht vorher.
Ist eine Hamburgensier, ja.
Ja, ne? Also bei uns hieß das Bücherei. Und für diese Folge heute haben wir eine Bücherei besucht, und zwar eine sehr besondere. Die hat 4 Räder und 300 PS.
Ja, wir waren unterwegs mit dem Bücherbus der Hamburger Bücherhallen. Das sind 2 Busse unterwegs im Osten und im Süden von Hamburg, nämlich in Harburg.
Und wir durften mitfahren. Daniel durfte sogar sich endlich einen alten Traum, also fast, erfüllen. Er saß direkt auf dem Fahrersitz, leider nur in der Parkposition, weil du natürlich keinen Busführerschein hast. Sonst hättest du vielleicht auch ein Stück fahren dürfen.
Aber fürs Feeling hat's gereicht, hört mal.
Mein Traum, einmal Busfahrer sein.
Ja, also von außen ist das ein ganz normaler Bus, ziemlich groß. aber eben sieht aus wie ein Bus. Und drinnen sind dann Regale mit Büchern und Spielen, hinten, ganz hinten, da an der Stelle, wo man immer sitzen wollte im Schulbus. Bist du vor
die
Schulbus
coolen gefahren? Ja, ich saß ja mal ganz peinlich als Nerd vorne beim Fahrer, ganz oh Gott, auf dem Einer.
Echt?
Aber die coolen, ja, leider. Und die coolen saßen hinten auf der letzten Bank.
Der beste Platz ist hinten auf der letzten Bank in der Mitte. Dann konnte man sich rechts und links festhalten und bei jedem kleinen Huckel hochspringen.
Ja, wir haben es verstanden. Katharina war bei den Coolen und ich war bei den Nerds. Oder der Nerd leider.
Wenn ich da noch einen Platz gekriegt habe. Ich war ja immer sehr klein und musste mich da dann auch durchkämpfen. Also hinten da an dieser Stelle ist bei dem Bücherbus, zurück zum Thema, eine Sofaecke. Ganz schön. So ein Sofa. Sieht super gemütlich aus. Und vorne leiht man dann, also direkt hinter der Fahrerkabine, genau, oder wie das heißt, da ist die kleine Ausleihstation. So zwei Computer und da kann man sich die Bücher dann ausleihen.
Und einmal der Woche tuckert der Bus da durch die Lande und steuert Haltestellen in Wohngebieten an. Und als wir da mitgefahren sind und angekommen sind, da wartete immer schon eine Traube von Menschen, ein paar Erwachsene und immer viele Kinder.
Sehr viele Kinder.
Die Tür hat Luna aufgemacht.
Die waren richtig heiß auf die Bücher, sind reingestürmt in diesen Bus, wie man es sich eigentlich Leseförderung erträumt.
Ja, wie aus dem Bilderbuch. Die schnappen sich ein Buch, rauf auf die Lesecouch im Heck, aufstrümpfen. Und auch die Mutter Julianes mit ihren eigenen und Nachbarskindern da und kommt kaum hinterher.
Genau, Michael hat sich direkt häuslich eingerichtet und auch seine Schuhe ausgezogen. Und er mag auch gerne dann eben einfach sich die Bücher hier angucken und nicht immer gleich alle mit nach Hause nehmen.
Ja, und ich nehme sie auch mit.
Also wir gucken super gerne Bücher an. Mittlerweile die Große liest schon alleine die ganzen Bücher. Und er liebt Wimmelbücher, Bücher über Spider-Man. Und ja, die Auswahl ist einfach toll. Und so muss man nicht immer gleich alles kaufen, ne?
Also hier, Katharina, hier ist wirklich Highlife in Tüten. Das sind hier bestimmt gerade in dem großen, aber gar nicht so großen Bus bestimmt 25 Leute drin.
Ja, wirklich. Und ungefähr 20 davon sind Kinder. Und mittendrin in diesem Trubel der Busfahrer Rainer Pasch.
Genau, für mich ja schon seit jeher Traumjob. Und der hat uns mitgenommen in den Süden von Hamburg. Sind wir durch die grünen Auen Harburgs gefahren.
Rainer, der fährt nicht nur den Bus, sondern der managt auch, wenn der Bus parkt, die Ausleihe. Zusammen mit der Bibliothekarin Ingrid Achilles. Die haben wir dann natürlich auch getroffen und gesprochen. Und deren Arbeitsplatz ist schon richtig lange der Bücherbus.
Weil es in den 60er Jahren die Idee gegeben hat, dass man damals ja wirklich nur Bücher in jede Ecke des Landes bringen möchte. Die Leute freuen sich, wenn wir zu ihnen kommen und die Bibliothek mitbringen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, hier ist ja jetzt Highlife in Tüten. Die Kinder sind in der Spielecke, Erwachsene sind da und so. Es gibt Hörbücher, es gibt Spiele.
Ja, das ist, so sollte es sein. Also es kann man sein in den Ferien, denn wir fahren tatsächlich das ganze Jahr mit den Hamburger Bücherbussen, dass es dann mal ruhiger ist. Normalerweise ist hier was los, doch.
Was geht denn so am besten? Also abgesehen von Kinderbüchern jetzt für im belletristischen Bereich.
Hier glaube ich tatsächlich die Regionalkrimis. Und da wir im Norden sind, haben wir das auch immer noch so ein bisschen so bezeichnet, Morden im Norden.
Eva Almstedt sehen wir da.
Ja, genau.
Das ist lustig, das schwankt so ein bisschen, ne? Wenn man hier so wie auf dem Schiff.
Ein bisschen wie auf dem Schiff, ja.
Ja, das ist unsere Federung, aber wir merken das, glaube ich, gar nicht mehr.
Was ist denn für dich das Schöne, statt in einer festen Stadtbibliothek zu sitzen, hier auf dem Bücherbus zu sein?
Die enge Bindung zu den Leserinnen und Lesern, das ist einfach das Umwerfende. Wir kriegen eigentlich jeden Tag eine positive Rückmeldung. Oh, das ist so schön, dass ihr kommt. Und das, obwohl das Stammkunden sind, die schon seit Jahrzehnten kommen. Also schöner geht's eigentlich nicht.
Wie viel Beratung machst du denn? Also kommen viele, die sagen, ich suche was in die und die Richtung, oder haben die alle schon einen Plan?
Beides. Also wir haben schon viele, die dann auch gerne mal einen Tipp haben möchten. Das mache ich natürlich dann besonders gerne, ist klar. Aber es sind auch viele dabei, die schon ziemlich genau wissen, in welche Ecke sie wollen und möchten gar nicht unbedingt beraten werden.
Und unterhält man sich manchmal so über Bücher, wer was gelesen hat?
Auf jeden Fall. Dadurch wissen wir ja eigentlich auch ganz gut, was unsere Fachkundinnen lesen möchten. Und manchmal haben wir auch schon die neuen Sachen. Wenn sie kommen, wissen wir schon, da wartet schon, weil das Band 3 ist von einer Reihe, Frau sowieso drauf. Und dann legen wir das eventuell schon mal zurück. Das funktioniert durch diesen engen Kontakt sehr, sehr gut.
Armin und Lisa zum Beispiel, die haben wir da getroffen, die sind auch mit ihren Kindern in den Bus gekommen.
Der Bücherbus ermöglicht halt allen eine Teilhabe an Literatur. Ja, und je kleiner die sind, umso besser ist es. Und wir wissen ja, dass es Bildungsnachteile gibt durch zu wenig Konsum von Printmedien vor allem oder auch das klassische Bilderbuch. Und von daher ist es extrem wichtig.
Wir wohnen direkt hier gegenüber und das ist ein toller Service. Wir haben das, seit die Kinder klein sind, als Ritus einmal die Woche herzukommen, weil ich finde, dass Bücher für die kleinen Kinder einfach perfekt sind. Und man hat hier eine super Auswahl, auch mit Tonis und den Spielen. Und die Kinder lieben das hier zu stöbern und einfach mal zu schauen, was sie Neues entdecken können.
Und jetzt ist gerade, ich habe es am Rande mitbekommen, Drama, ein Gregs Tagebuch verschütt gegangen zu Hause. Und nu?
Jetzt müssen wir leider die Strafe zahlen. Jetzt haben wir zweimal verlängert und heute ist die Frist vorbei. Und mein Sohn hat sein Buch leider nicht gefunden. Und deshalb muss er jetzt leider heute ein bisschen Taschengeld erübrigen, was wir jetzt zahlen müssen. Ja.
Also man bezahlt quasi ein neues Buch dann?
Das weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Wir werden jetzt mal gucken, was der Kollege sagt.
Also ich hätte eigentlich empfohlen, dass wir die Leihfrist optimal ausnutzen, weil wir einfach die Erfahrung...
Wirklich?
Wir haben schon ganz oft erlebt, dass es dann gerade bezahlt, dann wird es wieder gefunden. Das ist dann so schade.
Der Bücherbus mit dem großen Herzen.
Eine ganz besondere Bibliothek, der Hamburger Bücherbus, gibt es natürlich auch in anderen Städten. Also wir haben ja schon lange gesagt, wir wollen da gerne mal mitfahren. Wir hatten auch überlegt, über das schleswig-holsteinische Land zu fahren. Aber dies hier hat jetzt zuerst geklappt. Aber Grüße an dieser Stelle an alle Bücherbusse in ganz Deutschland. Ihr macht wirklich einen super Job.
Das sind einige Fragen zum Thema Bücherhallen, Bibliotheken, Büchereien bei uns aufgelaufen und wir versuchen, die alle mal zu beantworten. Heike aus Freiberg in Sachsen zum Beispiel, die reagiert darauf, dass eine Hörerin ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil sie gern Bibliotheken nutzt, statt die Bücher im Buchladen zu kaufen. Und Heike schreibt, früher war es so, dass die städtischen Bibliotheken und auch Unibibliotheken ihren Bestand aus dem örtlichen Buchhandel bezogen haben. Das war tatsächlich ein ungeschriebenes Gesetz und ein sehr, sehr guter Umstand, denn das hat den Buchhandlungen auch einen festen Umsatz im Jahr gesichert, der äußerst wichtig war. Insofern hat man als Bibliotheksnutzer den örtlichen Buchhandel auch unterstützt.
Und Heike schreibt halt, dass das früher so war. Und da wollten wir jetzt natürlich wissen, wie das heute ist. Und Juli, unsere Kollegin Juli aus der Redaktion, hat da mal recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass alle Bücher in den Bibliotheken im Buchhandel gekauft werden. Allerdings meistens bei sehr großen Buchhandlungen, die sich auf die Zusammenarbeit mit Bibliotheken spezialisiert haben und also nicht mehr unbedingt beim Buchhandel vor Ort. Also das passiert anscheinend nur noch sehr vereinzelt, dass Bibliotheken auf dieses Konzept Buy Local setzen.
Monika aus Recklinghausen, aus dem Ruhrgebiet, hat geschrieben, Bibliotheken haben das gleiche Problem wie Buchhandlungen, denn sie können auch nicht mehr ältere Bücher vorhalten. Ein paar Wochen bei den Neuerscheinungen, dann eine Weile im Regal und ab in den Flohmarkt. Was wir oft vorschlagen würden, ältere Bücher in der Bibliothek zu suchen, funktioniert leider nicht, schreibt sie.
Genau, das wollten wir natürlich auch wissen, ob das stimmt. Und da hat Juli für uns rausgefunden, dass es grundsätzlich so ist. Öffentliche Bibliotheken haben keinen Sammelauftrag. Also jedes Haus darf selbst entscheiden, was ins Sortiment kommt. Und dabei geht es natürlich auch um die Nachfrage, wie überall, weil eben auch Bibliotheken nur ein begrenztes Budget und auch nicht endlos Platz haben. Und kann man sich ja vorstellen, je kleiner die Bibliothek, desto schwieriger ist es. Und Lagermöglichkeiten, man stellt sich vielleicht vor, aber ihr habt ja vielleicht noch einen riesigen Keller oder noch einen Anbau, das gibt es halt oft auch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass Bibliotheken ja sogenannte dritte Orte sind, an denen sich Leute auch aufhalten sollen. Da wird ja jetzt auch sehr viel Wert drauf gelegt. In Hamburg wurde da gerade ganz viel umgebaut, damit man da auch sein kann und was erleben kann. Und dafür braucht man natürlich auch Platz. Also eben nicht nur für die Bücher, sondern auch für die Menschen. Und einerseits wollen Bibliotheken wichtige Klassiker gerne vorrätig haben, aber andererseits ist es ja auch so, wenn ein Buch nicht mehr so oft ausgeliehen wird, dann ist es vielleicht besser, dass man dieses Buch aussortiert, als ein Buch, das sehr viel Nachfrage hat. Also ist auch irgendwie verständlich, wenn auch schade.
Franziska aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern fragt, verdienen Autor und Autoren und Verlage an jeder Ausleihe eines Buches? Wenn ja, wie viel?
Ja, und das finde ich super interessant. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und es ist tatsächlich so, dass es für physische Bücher die Bibliothekstantieme gibt. Die wird über Bund und Länder finanziert und dann eben ausgezahlt an Autorinnen und Autoren. Und prinzipiell gibt es für jede einzelne Ausleihe eines physischen Buchs 3 bis 4 Cent. Aber im Unterschied dazu, E-Books sind digitale Werke und damit streng genommen erstaunlicherweise keine Bücher, sondern rechtlich gesehen Lizenzen, die die Bibliothek erwirbt. Und deswegen gilt diese Bibliothekstantieme für diese 3 bis 4 Cent, die gelten für E-Books nicht. Und da bekommen die Autorinnen und Autoren kein Geld pro Ausleihe, sondern die finanzielle Beteiligung bei E-Books wird dann individuell über einen Vertrag zwischen Autor und dem Verlag geregelt. Bisschen kompliziert, aber das wollten viele von euch immer schon mal wissen. Und ich finde, das ist wirklich ein kleines bisschen schockierend. Auch 3 bis 4 Cent pro Ausleihe ist ja jetzt auch nicht gerade viel.
Nee, das ist nicht so viel.
Trotzdem soll man natürlich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Bücher in der Bücherei ausleiht. Überhaupt nicht. Es geht ja ums Lesen. Aber dass man sich das mal klar macht, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Es lohnt sich, sich da mal zu sensibilisieren. Aber egal, wo ihr lest, in den Buchhandlungen oder in den Bibliotheken, an diesen dritten Orten, macht es und genießt es. Öffentliche Büchereien oder Büchereien, das ist auch Teil deiner Kindheit gewesen, ne?
Total. Ich bin ja auch in einem Dorf groß geworden. Ja. Und wir hatten tatsächlich eine ganz kleine Bücherei direkt neben der Kirche. Ja. Und ich war mit der Bibliothekarin auf Du und Du und habe die komplette Kinder- und Jugendbuchabteilung durchgelesen. Und da gab es dann wirklich keine anderen Bücher mehr, die ich noch nicht gelesen hatte. Es war, das ist jetzt keine große Leistung gewesen, war wirklich sehr, sehr klein. Ich habe mich ja aber ganz lange geweigert, Erwachsenenbücher zu lesen. Und wir sind dann immer, und das war für mich ein Riesenereignis, in die Stadt, nach Braunschweig, in die Stadtbücherei gefahren. Und dann haben wir da was ausgeliehen. Das konnten wir halt nicht so oft machen, weil es relativ aufwendig ist. Da musst du ja auch rechtzeitig wieder zurückbringen und mit 3 kleinen Kindern und so. Aber das war für mich wirklich paradiesisch. Und ich habe einmal, das werde ich auch nicht vergessen, in dieser Bücherei, in dieser Stadtbücherei, an irgendeinem Wettbewerb teilgenommen. Ich weiß nicht mehr, was man machen muss. Das muss ja irgendwas mit Büchern zu tun gehabt haben. Und ich habe den 3. Platz gemacht und habe so ein kleines Spiel gewonnen. Das war, also, ich war außer mir vor Glück. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jemals gewonnen habe.
Ach, schön. Ich war in Lübeck-Mäusling, hatten wir auch so eine Bücherei. Und da habe ich mir zuerst sehr viele Comics ausgeliehen. So, weiß noch, Peanuts, das waren so kleine orangefarbene, quadratische Cover. Und dann habe ich aber auch tatsächlich angefangen, Erwachsenenliteratur zu lesen. So als 10-, 11-Jähriger die Autobiografie von Shirley MacLaine. Und so, also die hat die Bibliothekarin, ich sehe noch ihren Gesichtsausdruck von mir, sie war etwas irritiert und verstört, aber es ist auch, also die Autobiografie von Shirley MacLaine ist eine Büchereierinnerung von mir aus Lübeck-Mäusling. Die Bücherei gibt es noch, ich glaube, ich habe noch diesen Geruch in der Nase, den so diese Bücherei damals so hatte mit den Regalen, das waren ja so 70s, 80s, so, ne? Das ist ja ganz anders als heute, also diese Sache mit dem dritten Ort, das ist ja eine relativ neue Geschichte. Da würde ich gerne noch mal hin. Vielleicht fahre ich da mal
hin. Fahren wir hin. Kannst auch mal die Biografie von Shirley MacLaine mitbringen. Und diese Karten, die da hinten drin, das gibt es ja heutzutage.
Gibt es nicht, genau, diese Lochkarten.
Digital heutzutage.
Ich war immer, musste sehr viel, also bestimmt insgesamt einen mittleren 3-stelligen D-Mark-Betrag wegen Versäumnisgebühren bezahlen in meiner Zeit.
Warum also wundert mich das nicht?
Ja, aber du hast immer, Katharina hat natürlich irgendwie, war immer pünktlich, ne?
Na, aber das setzt einen schon unter Druck. Also das wirklich, ja, auch gerade mit meinen eigenen Kindern das auszuleihen und dann musst du die im Kinderzimmer wieder zusammensuchen, welche sind jetzt unsere Bücher, welche sind aus der Bücherei und ist das noch rechtzeitig? Ich habe durchaus auch die einen oder anderen Euro da gelassen. Insofern auch volles Verständnis für den Jungen, der Gregs Tagebuch nicht mehr findet. Ich hoffe, er hat es inzwischen gefunden.
Unser All-Time-Favorite hat aber, glaube ich, schon gute Chancen, auch noch in mancher öffentlichen Bücherei zu liegen. Aber bevor wir zu dem kommen, müssen wir über einen anderen Favoriten sprechen.
Here comes the sun and I say it's alright.
Das hier ist mein aktueller Lieblingssong von den Beatles. Ich sag mal, Yesterday kann ja jeder. Ich liebe auch Eleanor Rigby und Michelle, All You Need Is Love, schon klar. Aber das hier, Here Comes the Sun, da geht wirklich die Sonne für mich auf. Und das ist ja was Besonderes, weil das ein George Harrison-Song ist. Ne?
Ich sehe, du kennst dich aus in der Beatles-Materie.
Ja, ist ja inzwischen aber vor allen Dingen dein Spezialgebiet, Katharina. Es gibt ja eine neue Staffel zum NDR-Kultur-Beatles-Podcast.
Ja, die gibt es. Die erste Staffel hieß ja Becoming the Beatles und da hat Oke Bandixen erzählt, wie die Beatles als super unbekannte junge Band nach Hamburg kamen und auf dem Kiez sozusagen erwachsen wurden. Das ist ja auch eine Geschichte, die du natürlich von deinem Sender 90,3 rauf und runter kennst. Das ist ja ein Riesending auch für Hamburg.
Natürlich, riesengroß. Und es gab ja mal ein Beatles-Museum in Hamburg und man weiß nicht warum letztlich. Das ist pleite gegangen. Also es gibt noch immer keinen richtigen Ort, kein Haus, wo man diese Geschichte der Beatles in Hamburg feiern kann.
So schade, das bedauern Oke und ich auch so sehr und wir hoffen, dass durch unseren Beatles-Podcast sich das vielleicht mal ändert. Die letzte Folge der ersten Staffel endet Silvester 1962. Das war der letzte Auftritt der Beatles in Hamburg im Star-Club und danach sind sie zurück nach Liverpool gegangen und wurden dann quasi sofort erfolgreich. Und erfolgreich war auch diese erste Staffel des Podcasts. Viele haben uns danach geschrieben, bitte erzählt doch weiter. Die Geschichte der Beatles geht doch dann im Januar 62 erst richtig los. Stimmt natürlich. Und deswegen haben wir eine zweite Staffel gemacht. Being the Beatles, Untertitel Eine Pop-Revolution. Ein absolutes Herzensprojekt von mir, deswegen reden wir auch so ein bisschen länger jetzt jemand darüber. Das muss sein. Da ist ganz viel Arbeit und ganz viel Liebe drin. Deshalb wünsche ich mir wirklich, wirklich, dass ihr das alle hört.
Und wenn man Oke kennt, dann weiß man, das ist ja für ihn wirklich ein Lebensthema.
Ein Lebenswerk.
Und man muss kein Beatles-Fan sein, das ist einfach nur gute Geschichte. Du warst ja auch mit Oke letztes Jahr auf Recherchereise in London und in Liverpool. Ist das so aufregend, wie es klingt oder ist das einfach nur Touristenabzocke?
Also so eine Recherchereise ist natürlich total aufregend. Das mache ich ja auch nicht alle Tage, dass ich ins Ausland fahre, um da was zu recherchieren, Interviews zu machen. Das war auf jeden Fall sehr aufregend und das war sehr lustig auch. Leute haben mir so WhatsApp geschickt, so Freunde von mir, meinten so, was macht ihr denn da eigentlich in England? Und dann habe ich immer geantwortet, wir gucken Beatles-Orte an und treffen alte Leute. Und das ist ja so, die Zeitzeugen, die sind natürlich alle schon ein bisschen älter, aber die sind alle so reizend. Das waren so schöne Begegnungen. Ray zum Beispiel, ein Journalist aus dem Inner Circle der Beatles und dann guter Freund von John Lennon, der hat uns in sein Haus eingeladen, so ein typisches englisches Haus, hat uns gefragt, wollt ihr Kaffee oder Tee? Und wir waren so dumm zu sagen, Kaffee. Was kriegt man natürlich in England? Instant-Kaffee. Ah. Immer. Und dann hat er uns so einen Instant-Kaffee angerührt und dann so in den dritten Stock getragen, über so eine ganz schmale Treppe. Ich dachte noch so, Gott, hoffentlich fällt nicht der Mann und oder der Kaffee die Treppe runter. Und das war es mit dem Interview. Aber nein, dann haben wir dann ein ganz tolles Interview geführt. Dann hat er uns persönliche Briefe von John Lennon gezeigt. Oh. Also wirklich das atmete so Geschichte. Das war alles ganz interessant und auch wirklich bewegend.
Also Beatles hautnah, hört euch das an. Being the Beatles, 6 Folgen über die Band in ARD Sounds. Und was habe ich da gesehen, Katharina? Es gibt einen Prolog.
Ja.
Ist dir selbst unangenehm, ne?
Ja, einerseits ja. Andererseits, es war sogar meine Entscheidung, weil wir etwas gemacht haben, das uns beide, also Oke und mich, total geflasht hat, das aber chronologisch gar nicht in diese Staffelerzählung reinpasste. Und zwar haben wir uns die Childhood Homes, also die Häuser der Kindheit von John und Paul angeguckt. Das war, um auf deine erste Frage zurückzukommen, das war einerseits schon so eine krasse Touri-Tour. Mhm. Aber andererseits ein wirklich unglaubliches Erlebnis. Also das waren auch nicht so viele Leute, die da mitgefahren sind. Und Oke meinte immer, das mache ich nicht, das ist nur für Touristen. Ich so, Oke, das müssen wir machen, wir müssen uns das angucken, wo die herkamen.
Aber so, Katharina, ich lese keine Prologe Marenholz. Was ändert das jetzt, dein Blick auf die literarischen Prologe?
Ja, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen geduldiger. Also hört euch bitte diesen Prolog an, obwohl es ein Prolog ist. Kommt von Herzen. With love. Ja, ich lese in Zukunft alle Prologe, I promise.
Unser nächstes und heute letztes Buch hat keinen Prolog. Es startet gleich, geht mit Wumms in die Handlung rein.
Die All-Time-Favorites.
Ihr habt euch schon so oft gewünscht, dass wir Menschen im Hotel von Vicky Baum vorstellen. Und wo hätte das besser hingepasst als in unser 20er-Jahres-Special in Berlin? Wir waren nämlich nicht nur in Nürnberg, wir waren auch in Berlin und haben da zwei Live-Events gemacht und es waren 20er-Jahres-Specials.
Einmal im Literarischen Kolloquium am Wannsee, das ist wie bei Gatsby war das, so ein ganz tolles Sigrun-Stück, so eine Villa, dann war das so ein bisschen abschüssig bis ans Ufer des Sees und abends, als die Sonne untergegangen war, ich schwöre, es war wie bei Gatsby im Roman, ein grünes Leuchten auf der anderen Seite des Sees. Es war zwar irgendwas Nautisches, war irgendein so ein Boot, egal.
Das gilt.
Also wir waren ins Katharina, hat sich ein Gatsby Party Dress besorgt. Ich hatte mein goldenes Glitzer-Sakko an. Also wir waren mit goldenen 20er-Jahre-Vibes gesegnet.
Genau, und wir haben extra ein bisschen früher angefangen, damit man noch auf der Terrasse sein kann. Und alle konnten schon kommen und konnten sich von Daniel live Buchorakel lesen lassen. Das war ein sehr großer Erfolg.
Ja.
Und sollten ins Gespräch kommen. Und warum erzählen wir das hier? Nicht, damit ihr denkt, so, ah Mist, da war ich nicht dabei. Sondern, weil wir euch ermuntern wollen, auch mal sowas zu machen. Also das lohnt sich wirklich. Man kann, also gerade wenn jetzt der Sommer anfängt, einfach auch mal so eine literarische Party zu machen. Das kann 20er-Jahre-Motto sein. Es gibt natürlich auch zig andere Themen, die man da nehmen kann. Aber 20er Jahre bietet sich natürlich toll an, weil man sich toll verkleiden kann. Da kamen dann einige Menschen auf mich zu. Ich hatte halt so ein goldenes paillierten Franzendingens da an und meinten so, ach, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir das auch angezogen. Ich habe noch dies, das und jenes im Schrank. Warum habt ihr das denn nicht gesagt? Und das kann man total schön machen mit Büchern, vielleicht mit dem Lesekreis oder egal, auch mal mit Freunden zu sagen, wir machen so eine 20er Jahre Gatsby-Party und dann gibt es so Gatsby-typisches Essen oder eine Herrencreme. Und alle kommen vielleicht so ein bisschen im 20er-Jahre-Look und dann unterhält man sich über Bücher oder dekoriert ein bisschen mit Büchern. Darauf wollen wir einfach ein bisschen Lust machen. Deswegen machen wir sowas auch bei unseren Shows manchmal, um sowas auszuprobieren und auch da direkt dann vor Ort so Anregungen zu geben.
Man liest die Bücher dann schon ein bisschen anders und man spricht vor allen Dingen anders über sie.
Genau. Und Musik spielt natürlich auch eine Rolle. Hatten wir tolle 20er-Jahre-Musik die ganze Zeit und so. Also, macht das mal. Und wenn ihr das macht, dann schickt uns natürlich unbedingt Fotos davon.
Und dieses Buch, nämlich Vicky Baum, Menschen im Hotel, ist eines, das in diese Situation auch besonders gut passt.
Und dafür swooshen wir uns jetzt nochmal ins Berlin der 20er-Jahre am Wannsee. Also es waren nicht ganz die 20er Jahre, aber wir fühlten uns wie in den 20er Jahren. Auch das ganze Ambiente da in dem literarischen Kolloquium. Stellt euch vor, wir saßen unter Säulen.
Wir sind in Berlin, in den goldenen 20er Jahren, aber von wegen golden. Wir begleiten einige Tage Menschen in einem Luxushotel. Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Lebenswelten und Lebenskrisen und Situationen treffen aufeinander. Da ist zum Beispiel die Grusinskaja, das ist ein älter werdender Ballettstar. Die Männer waren ihr alle mal verfallen, aber sie ist halt auch älter geworden und der Applaus ebbt jetzt schon früher ab. Der Applaus wird weniger. Wir haben da Dr. Otternschlag, der wohnt sehr lange im Hotel, sitzt immer in der Lobby, fragt, ist Post angekommen? Nein. Er fragt es jeden Tag. Er ist einsam und allein, ein Überlebender des Ersten Weltkriegs und eine Gesichtshälfte ist nach dem Ersten Weltkrieg komplett deformiert. Dann kommt aus der Provinz so ein Strickwarenindustrieller namens Preising, der will da so eine Firmenfusion über die Bühne bringen. Wirtschaftlich sieht seine Firma auf dem Papier noch gut aus, aber die Krise steckt schon drin im Unternehmen und die neue Zeit wird sein Unternehmen überrollen. Er versucht also, seine Firma zu retten. Und dann kommt einer seiner Buchhalter, Kringelein, allein der Name, ne? Kringelein, der hat gerade eine Diagnose bekommen, er wird bald sterben, er hat eine tödliche Krankheit. Und er will noch einmal auf großem Fuß leben, wie sein Chef. Und er reist ihm sozusagen nach, ins selbe Hotel nach Berlin und nimmt die ganze Kohle, die er hat. Und es ist nicht viel. Und er lässt seine Frau zu Hause, die verstehen sich sowieso nicht, hat gesagt, die soll alleine bleiben. Ich nehme die Kohle und ich will einmal auf großem Fuße leben, wie mein Chef.
Und zwischen den allen ist ein junger Baron, Geigern heißt er, so ein Lebemann, wahnsinnig gut aussehend, charmant, leider pleite, verarmt, ein Fassadenkletterer, wie sich rausstellt, ein Trickbetrüger, ein Schmuckdieb, der es auf die Perlenkette der Grusinskaja abgesehen hat. Und diese alle treffen in wenigen Tagen aufeinander, ihre Leben berühren sich, Geigern ist mit diesem kranken Kringelein auf der Avus unterwegs, sie fliegen, sie gehen zum Boxkampf, sie gehen tanzen, und plötzlich vibriert und flirrt dieses Berlin der 20er Jahre, das eben nicht golden ist, sondern eben auch Abgründe hat. Und so eine rauschhafte Nacht, und da begegnen sich alle im Tanz miteinander. Und das ist irre gut geschrieben. Also die Abgründe sind zu sehen, golden ist da nichts. Hinter dieser Luxusfassade sind viele traurige, perspektivlose, kranke, ängstliche und auch deformierte, innen und außen deformierte Menschen. Also mich hat das geflasht, das Buch.
Ja, ich fand's, also erstmal muss ich mal sagen, 10 von 10 fürs Cover. Ja. Kiwi hat ja die Bücher neu rausgebracht, es ist richtig golden schimmernd, das Cover, und er hat auch noch andere Bücher von Vicky Baum rausgebracht, die alle dazu passen. Das finde ich richtig gelungene Neuausgaben. Es ist wunderbar geschrieben. Ich lese mal einen Satz vor, der ist ganz am Anfang, da dachte ich auch so, wow, cool. Es roch nach Lavendel und guter Zigarette. Knapp hinter dem Geruch her kam ein Mensch durch die Halle, der so beschaffen war, dass sich viele nach ihm umsahen. Die Club- und Korbstühle in seinem Fahrwasser belebten sich. So, wirklich toll geschrieben. Vieles hat mich an Einstein im Bade erinnert, ja. Lustigerweise. Da haben wir irgendwie gar nicht vorher so richtig drüber nachgedacht. Ich muss aber auch sagen, ich tue mich irgendwie schwer mit so Klassikerbüchern. Ich merke das oft im Podcast. Ich habe sowas früher geliebt. Ich habe diese ganze 20er-Jahre-Literatur zum Beispiel und auch andere, also hoch und runter gelesen und wirklich geliebt. Ich habe darin gelebt, aber ich bin inzwischen zu ungeduldig dafür irgendwie. Mir fällt es wirklich schwer, mich darauf lange einzulassen. Ich kann da so ein paar Seiten locker weglesen, aber dann denke ich so, irgendwie müsste mal ein bisschen mehr passieren.
Aber hier passiert ja, doch weiß, so viel.
Du hast ja auch total recht.
Also ich meine, bei Klassikern, mir fallen 5,5 Klassiker ein, bei denen mir das auch so gehen würde.
Ja.
Aber hier ist ja eine wirklich äußere Handlung bis zur Besinnungslosigkeit.
Aber es ist ja trotzdem, es ist einfach 100 Jahre alt. Und das merkt man natürlich. Und das merkt man im Grunde jedem Buch an, wenn das so alt ist. Und ich sage das.
Aber woran magst du denn, dass
ich offenbare alt? Mich hier. Das ist jetzt
ich
auch eine Verletzlichkeit, die ich hier zeige. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich den Gedanken, Jane Austen zu lesen, noch schöner finde, als Jane Austen wirklich zu lesen.
Bedrückende Stille, genau.
Ja, aber ich traue mich auch sowas einfach mal zu sagen. Kann man auch mal anerkennen. Ich kann es dir nicht erklären, Daniel. Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Es geht mir auch nicht bei allen Büchern so, bei allen Klassikern. Ich weiß nur, ich bin eingestiegen und dachte so, boah, das ist mega, das ist richtig super, das finde ich richtig, richtig toll. Und so nach 50 Seiten dachte ich so, ja, aber irgendwie würde ich gern wieder jetzt was Neues lesen, was Modernes.
Wirklich, da fallen Schüsse, da hängt ein Typ an der Fassade des Grand Hotels.
Aber es ist halt auch sehr behäbig, trotzdem zwischendurch. Es ist einfach 100 Jahre alt, sorry.
Mir ging das wirklich komplett, ja,
behäbig. Hat da jemand Verständnis
Applaus für behäbig? Leute, nein. Also, alleine, man ist nachts unterwegs. Ich habe gesagt, ich will das auch. Ich will auch über die Avus fahren. Das war so lebendig und rauschhaft.
Können wir heute noch machen?
Haben wir schon gemacht.
Ah, ja,
aber da darf man ja nur 80 fahren. Und Birgit hält sich ja mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon wieder pfeift das Auto den Kaiserdamm entlang. Schon wieder sind sie an diesem Knotenpunkt eines jungen Berlin. Das ist der Spirit. Der Funkturm kreist und schneidet helle Stücke aus der Stadt. Vor der Sporthalle ist es dunkel von Menschen. Wie Bienen vor dem Flugloch klumpen sie sich zusammen, still und emsig summend. Und das ist so der Spirit, der mich durch das ganze Buch getragen
hat. Es hat seine Momente. Ich finde sehr viele schöne Sätze. Zwischendurch geht es aber auch 1000 Jahre darum, welches Zimmer der Typ kriegt, der jetzt dringend im Grand Hotel wohnen will und wer dann das da tauscht. Also,
aber das ist doch
immer ja nicht okay, schlecht. Ja. Ich will es ja nicht schlecht machen. Ich ziehe meinen Hut vor Vicky Baum. Das ist eine tolle Frau. Und die war ja super berühmt. Seit ihrem Debütroman, Eingang zur Bühne, wurde die von ihrem Verlag, dem Ullstein Verlag, richtig aufgebaut, richtig zu einer prominenten Autorin aufgebaut, was ja für gerade Frauen in der Zeit gar nicht selbstverständlich war. Die haben die Bücher als Fortsetzungsromane an Zeitungen gegeben. Damit wurde man ja berühmt damals. Sie war die Königin der Unterhaltung. Menschen im Hotel, 1929 erschienen. Ja. Hat sich bis, diese Zahl finde ich irre, bis 1931 hat sich das Buch, also innerhalb von 2 Jahren, hat sich das Buch 56.000 Mal verkauft. Das klingt jetzt gar nicht so viel.
Aber man muss dazu sagen, heutzutage ist ein Buch, also das, ich würde mal sagen, 90% aller Bücher, lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, die jetzt in Deutschland neu erscheinen, verkaufen sich nicht mehr als 5.000 Mal. Also Bestseller, das ist wirklich die Ausnahme. Deswegen ist 56.000 Mal schon eine große Zahl und das waren dann natürlich auch noch andere Zeiten, da haben ja gar nicht so viele Leute gelesen. Es war erfolgreicher als Berlin-Alexanderplatz. Und das ist schon krass. Also das, als ich das gelesen habe, war ich überrascht. Und sie ist dann eben, aber 3 Jahre nach dem Buch ist sie ja nach Kalifornien emigriert und hat vermutlich mit Thomas Mann abgehangen, gechillt in Kalifornien. Ja, also beeindruckende Frau, beeindruckendes Buch und dafür, dass das Buch so alt ist, liest es sich auch immer noch gut. Ich konnte trotzdem das nicht so begeistert durchlesen wie du, aber das macht ja nichts. Wir sind da unterschiedlich.
Wir sind unterschiedliche Menschen.
Darauf ein Hotzi-Totzi.
Darauf ein
Bies-Nies. Schmeckt hauptsächlich genau. Nach Zitronensaft, ja. Weil ich nicht wollte, dass du betrunken von der Bühne fällst. Bies-Nies, das war unsere literarische Vorspeise sozusagen da in Berlin. Ein Cocktail aus den 20er Jahren, bestehend aus Gin und
Zitrone.
Zitrone und Honig. Und lustig ist es ein Drink aus der Zeit der Prohibition, als man seinen Alkohol ja heimlich in der Badewanne hergestellt hat. Und der schmeckte dann nicht immer so ganz optimal. Das hieß sogar Bathtub Gin. Das war dann halt Gin mit ein paar geschmacklichen Abstrichen. Und um das zu übertönen, hat man in einige Drinks und in diesen zum Beispiel auch eben so Honig reingetan, damit man das nicht so doll schmeckt. Aber das war natürlich Qualitätsgin, den ich dir kredenzt habe.
Natürlich. Bies-Nies.
Bies-Nies kann man auch mal zu Hause machen.
Und das Buch von Vicky Baum heißt Menschen im Hotel. Es hat 336 Seiten, ist bei Kiepenheuer und Witsch als Taschenbuch erschienen für 14 Euro. Und dazu habe ich gleich eine passende Quizfrage.
Das Quiz.
Menschen im Hotel, da dachte ich mal, Bücher im Hotel. In vielen Hotels liegt nämlich ein ganz besonderes Buch.
Die Bibel.
Genau, vom Gideonbund. Den gibt es schon seit 1899. Wie viele Bibeln, ist die Quizfrage, haben die seitdem vor allem in Hotelzimmern weltweit verteilt? Schätz mal.
Also dieser Bund, der finanziert das auch?
Ja, ja, die finanzieren das.
Über die Kirche, nehme ich an.
Nee, das sind Spenden. Das ist ja so eine freikirchliche Formangelegenheit. Die machen das schon seit 127 Jahren.
Da spenden Leute, damit man Bibel ins Hotel legen kann.
Genau. Und man darf die auch mitnehmen. Ach. Das ist tatsächlich so. Oh, dazu sind sie gedacht. Deshalb werden auch immer wieder neu nachgedruckt und weiterverteilt. Aber schätz mal, ich habe auch noch ein Multiple Choice, aber was denkst du?
Ich muss kurz noch dazu fragen.
Ja.
Sind das immer noch so viele wie früher? Weil ich in den letzten Hotels keine hatte.
Ja, es ist so, dass das auch gerade... Also wir leben ja in anderen Zeiten, die säkulärer und diverser sind, dass vor allem viele Hotels das nicht mehr machen. Und ich habe vom Gideonbund gehört, dass es vor allen Dingen günstigere Hotels sind, die es nicht mehr machen. Ah. Aber bei teureren Hotels findet man immer in der Schublade immer noch eine Bibel.
Vier Jahreszeiten, alles klar, Grand Hotel. So, schätze ich mal, weltweit, also das müssen ja ziemlich viel, du, ich kann noch gar keine Zahl schätzen, was verlangst du von
sag
mir? Hast du keinen Multiple Choice?
Hab ich, aber sag erstmal, was glaubst du? Seit 1800.
1000 Millionen.
1000 Millionen?
Weiß ich nicht, was ist das? Milliarde. Eine Milliarde.
Ja, genau. Also, waren es mehr als 20 Millionen, mehr als 200 Millionen oder mehr als 2 Milliarden?
Ja, also, eine Milliarde kommt mir jetzt doch ein bisschen viel vor, aber auf der ganzen Welt. Ich sag mal die Mitte dann doch lieber.
200 Millionen. Mhm. Es wären tatsächlich mehr als 2 Milliarden gewesen.
Guck mal.
Hast du mal gelesen in so einer Bibel, in einer Hotelbibel?
Nein.
Nein. Ich habe das öfter mal, dass ich da drin, also ist klar. Netflix ist eine große Konkurrenz, muss ich schon sagen.
Mein eigenes Buch, was ich dabei habe auch.
Auch möglicherweise. Aber wenn man so liegt und ich hatte da auch schon so interessante Begegnungen mit Bibeltexten. Das ist ganz interessant. Man schlägt die ja einfach so auf und da dachte ich so, aha, interessant.
Ja, du, weil du natürlich daran auch eine Predigt dann draus machst. Wäre mal interessant, wie viele Leute gucken in diese Bibel.
Gibt es auch eine Erhebung, das konnte ich aber nicht mehr ganz die Quelle verifizieren, dass gesagt wird, 23% der Hotelgäste würden drin stöbern. Die Zahl erschien mir sehr hoch.
Mir auch.
Ja. Das wären 100.000 Menschen pro Tag in Deutschland. Also das kann glaube ich gar nicht so sein. Es gibt ja wohl Befragungen, aber die man dann hochrechnet.
Ja, nein.
Also gibt es halt
da
keine.
Da möchte ich mal die Studie sehen.
Da möchte ich auch mal die Quellenlage.
Genau. Okay, ich habe eine ganz andere Quizfrage. Und zwar habe ich ein Litti-Klick für dich heute. Oh. Er, es ist ein Mann, ist in Norddeutschland geboren, ist aber mit 40 Jahren nach Gran Canaria gezogen. Mhm. Er hat Examen als Volksschullehrer gemacht, aber nie in dem Beruf gearbeitet. Er hat auch unter den Pseudonymen Markus Polder und Felix Ritter geschrieben. Ich musste extra was Schwieriges raussuchen, weil sonst hättest du sofort geraten.
Examen als Volksschullehrer, das heißt, Examen als Volksschullehrer, das klingt ja schon so ein bisschen alt. Also das muss ja, das ist jetzt nicht im neuen Millennium, sondern ja, das ist so in den 60er bis 80er Jahren.
Ja, älter.
Noch älter. Mhm.
Also das Examen weiß ich jetzt nicht, aber geboren älter. Ich kann nicht sagen, dazu kommen wir gleich.
Dazu kommen wir gleich.
Berühmt geworden ist er als Kinder- und Jugendbuchautor. Mhm. Von ihm stammen zum Beispiel die Bücher Henriette Bimmelbahn, Mein Urgroßvater und ich, Der Leuchtturm auf den Hummerklippen
das sagt
und
mir alles überhaupt
Tim
nicht.
Thaler.
Ach, James Cruise.
Gut.
Ach, ja, genau. Ich weiß. Henriette Bimmelbahn?
Das ist so ein ganz schönes Bilderbuch. Der hat ganz tolle Bilderbücher geschrieben. Und die haben wir früher so oft vorgelesen. Das sind ganz schöne Reime, ganz süß. Lieb ich sehr.
Und wann ist der? Wann hat der eigentlich?
Der wäre am 31. Mai, also jetzt vor wenigen Tagen, 100 Jahre alt geworden. Und ich wollte ihn eigentlich als All-Time-Favorite mitbringen, eines der Bücher. Aber wir hatten ja nun schon die Menschen im Hotel. Aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle eine neue Kinderbuch-Challenge für Daniel ausrufen. Du musst ein Buch von James Krüss lesen zu unserer nächsten Folge. Und dann machen wir das nochmal. Schreib doch mal, welches Buch Daniel lesen soll. Dann nehmen wir das mit den meisten Stimmen. Ich wäre ja für Tim Thaler.
Ja, ich fand Henriette Bimmelmann auch nicht schlecht.
Ja, das geht recht schnell zu lesen. Das könnten wir vielleicht als Add-on. Kannst du das nochmal eben mitlesen? Denn das dauert ungefähr 5 Minuten, das durchzulesen. Aber Tim Thaler fände ich schön.
Ja.
Der Leuchtturm auf den Hummerklippen, muss ich sagen, habe ich schon als Kind so ein bisschen mit gefremdelt. Das fand ich ein bisschen langweilig.
Kann ich jetzt gar nicht zu sagen. Zu Tim Thaler habe ich auch nur die mit Tommy Orner die Verfilmung gesehen. Und war das nicht Horst Frank, der Böse?
Ja, der Böse, Baron Le Fouet. Ja. Rückwärts gelesen, Teufel.
Krieg ich jetzt schon Gänsehaut.
Grandiose Verfilmung, Tim Thaler. Ach, der war auch so niedlich, Tommy Orner. Ja, da haben wir noch eine schöne Aufgabe für dich fürs nächste Mal. Schreibt uns mal, welches James Krüss Kinderbuch Daniel lesen soll.
Ja, es geht ja immer weiter mit dem Lesen und auch einen neuen Bestseller für die nächste
brauchen
Folge.
Brauchen wir.
Und da bist du ja mit Jan dran. Und deshalb werde ich...
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Jetzt ziehst du mal was.
Jetzt ziehen. Okay.
Warte, hier ist die...
So, ist ja einiges dabei... Und da ziehe ich für euch L. Kennedy, The Deal.
Ah.
Was heißt das?
Das kenne ich natürlich.
Ach so.
L. Kennedy, The Deal. Das ist doch das Buch zu dieser Serie, die gerade überall läuft. Off Campus.
Ah. Das ist das Buch dazu.
Das ist das Buch dazu.
Gesehen habe ich das natürlich auch schon. Aber
hast
ich
du auch schon gesehen?
Ja, die erste Folge habe ich gesehen.
Und?
Nach einer Minute und 30 Sekunden der erste Sixpack, nach einer Minute und 50 Sekunden der erste nackte Po unter der Dusche. Und dann ist es so, dann kommt ja ein Mädel dazu, ne, bei dem Eishockeyspieler. Dann begegnen sie sich noch am College und haben gesagt, oh Mann, wenn die Enemies to Lovers mäßig jetzt in eine Arbeitsgruppe kommen, dann schalte ich aus. Dann war es leider so. Es hat dann aber am Ende der ersten Folge nochmal an Fahrt und an, ich will nicht sagen Tiefe, aber an Komplexität zugenommen, sodass ich mir noch die zweite Folge anschauen werde.
Aha, interessant. Also es ist ja, ich habe ja die Dose bestückt und da habe ich ja gesehen, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dieses Buch The Deal ist auf Platz 1 zurzeit, also jetzt zu dieser Zeit, zu der wir die Folge aufnehmen. Und die anderen Bücher der Serie sind auf Platz 3, 4 und 9.
What?
Das heißt, so eine Serie tut doch schon wahnsinnig viel auch nochmal für die Bücher.
Aber diesen Hype habe ich jetzt auch nicht. Also das ist schon ein Sportler-Hank mit Tiefe und Charakter, verkannt. Das ist schon interessant. Die Schauspieler sind in der Tat nicht so glatt. Das kann man ganz gut wegsnacken.
Wegsnacken?
Wegsnacken. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie so das überwältigende Ding ist. Hast du es gesehen?
Ja, und ich habe es durchgeguckt, die ganze Serie.
Oh Gott, was?
Das ist nicht so. Ich gucke ja oft so Serien.
Ja,
ich gucke ja auch oft solche Serien. Und ich fand es ganz nett, aber ich fand es erstaunlich, wie alle komplett eskalieren wegen dieser Serie, weil sie meinen, das ist jetzt was ganz anderes, das ist ja gar nicht toxisch. Und vor allem Frauen über 50 finden die Serie so toll. Also Jan muss das einfach gucken und da müssen wir in der nächsten Folge.
Frauen über 50?
Ich muss mit Jan nochmal darüber ein bisschen reden und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das Buch ist. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Ich habe ein anderes Buch von Elle Kennedy gelesen und das war halt so, ja, genau. Sehr viel Sex zusammengetackert mit einer losen Handlung.
Also, wir mal schauen, wie Jan es findet und ich bin gespannt, wie unsere Community die Serie findet. Habt ihr die schon geguckt? Was sind eure Gedanken dazu? Lest doch auch mit unseren Bestseller. Schreibt uns dann eure Meinung an eatreadsleep@ndr.de.
Ja, mein ganz anderer Bestseller. Ich bin sehr gespannt.
Ja, bevor wir uns verabschieden, wollen wir nochmal Danke sagen an unsere super duper Organisationsfee Birgit. Ohne Birgit ist alles nichts ganz besonders, wenn wir unterwegs sind. Die organisiert alles, die macht alles Wochen vorher bis Minuten vorher. Katharina lässt Bücher in der Garderobe liegen.
Einmal.
Ja, Birgit kümmert sich. Daniel braucht Schlagsahne. Birgit kümmert sich. Also im Kleinen wie im Großen. Und dann schwingt sie sich am Wannsee bei unserer kleinen Gatsby-Party auch noch eine Federboa um. Birgit, we love you.
Yes, we love you. Vielen Dank. Und wir freuen uns schon auf die nächste Tour.
Ja.
Mecklenburg-Vorpommern übrigens Anfang Juli. Ich glaube, es gibt für ein oder zwei Veranstaltungen auch noch Karten. Könnt ihr mal gucken.
Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. So, jetzt nochmal. Ich habe meine Herrencreme schon aufgegessen. Du hast tatsächlich schon zwei Pulverkügelchen.
Ja, ist nicht so schlimm.
Ja. Irgendwie schon, ne? Aber Haut auf Pudding ist noch schlimmer.
Oh, jetzt kommt der Rumteil hier.
Achso, es kommt zum
Tragen. Also Haut auf Pudding, das könnte ich einfach. Das finde ich ganz schlimm. Willst du nicht?
Ich mag das sogar ganz gerne.
Gibt so Typen, die mögen es gerne?
Ja, und früher war das so, wenn die Haut, dann haben wir früher so raufgepustet, dass so Blasen unter der Haut entstehen. Aha. Weißt du? Das war so ein Puddingsport.
Also ich finde die Haut ja schon, fand schon immer schrecklich. Meine beiden Brüder liebten die Haut.
Ja.
Dann wurde die Haut immer geteilt. Dann haben die beide nur erstmal reine Haut bekommen. Mhm. Das war gut für mich, weil ich...
Ja, mehr Pudding. Ja. Aber Typfrage, was heißt denn das, dass du keine Haut magst?
Ja, was heißt denn das? Oh Gott.
Das ist auch nicht genau.
Und hier kommt jetzt noch unser Podcast-Tipp, also außer den Beatles natürlich, die Beatles auch unbedingt hören. Link ist in den Shownotes, aber wir haben noch was anderes.
Ja, während der Beatles-Podcast euch nämlich auf eine Reise nach London und Liverpool mitnimmt, entführt euch dieser Podcast hier in die Berge. Die Bergfreundinnen heißt ein Podcast von unseren bayerischen Kollegen.
Die gehen immer von München aus los und wandern dann richtig die Berge hoch und runter und erzählen davon im Podcast. Da geht es aber natürlich auch richtig um Themen, zum Beispiel um Bergsport, um Leistungsdruck und auch darum, keine uninteressante Frage, wie viele Unterhosen man auf eine Mehrtageswanderung einpacken sollte.
Also intuitiv würde ich sagen, eine pro Tag?
Ja, das ist ja auch gar nicht die wichtigste Frage. Das ist ja schnell zu beantworten und vor allen Dingen nimmt es nicht viel Platz weg. Aber wie viel man sonst noch einpacken muss, beziehungsweise was kann man weglassen?
Das also ist ja Pass pro Toto, damit man nicht so viel schleppen muss. Verstanden.
Ich meine, so, das ist die Frage, die man sich stellt, wenn man verreist. Was kann ich hier lassen? Ich denke jedes Mal... Jetzt nehme ich aber nur das Nötigste mit.
Ja, ich nehme entweder auch auf unsere Touren, nehme ich immer zu viel oder zu wenig mit.
Ja.
Also nie genau
ganz
richtig.
Ganz viel. Und wenn du das dann noch tragen musst beim Wandern in den Bergen, dann ist natürlich eine sehr entscheidende Frage.
Ja. Hört unbedingt mal rein. Alle diese Fragen werden beantwortet. Ihr findet Bergfreundinnen natürlich in ARD Sounds. Und den Link, den stellen wir auch in unsere Shownotes.